liebe den und jedes Mal fühle ich mich schlecht, dass ich den so liebe, weil der ist, der hat wirklich so offensichtliche Schwächen. Also. Heidi-ho, Welt da draußen. Ihr müsst euch heute mit dem Heidi-ho normal, nicht mit dem Diddly-Diddly-ho von Steven begnügen, denn Berg ist back from the Urlaub hier für euch zu einer neuen Folge Steven Spielberg, euren liebsten Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig, zumindest von meiner Seite, jetzt auch wieder aus dem Urlaub zurück. Und der Mann, der meinen Urlaubsort sträflicherweise mit dem Allgäu verwechselt hat, sitzt mir gegenüber, das ist der liebe Sandro, hallo.
Ja, hallo. Ich habe mir so ein bisschen mehr Jodeln eigentlich erhofft. So, hi, jo, lolo. Und, ne, du warst ja nämlich in den Bergen, wie du gerade gesagt hast. Und ich sag's mal vorweg, ich entschuldige mich nicht dafür, denn um eine kleine Überleitung für das heutige Thema zu schaffen, im Allgäu hört dich niemand schreien.
Na, das ist sicherlich so. Ihr habt also jetzt den Tipp sicherlich schon deuten können. Wir machen heute mal eine Spezialfolge, weil der liebe Sandro gesagt hat, nee, anders. Ich fange anders an. Dieses Jahr kommt noch ein Film von David Fincher raus.
Wow.
Ja, so hat es eigentlich angefangen tatsächlich. Es kommt noch,
ja, stimmt, du hast recht.
Es kommt noch The Killer von David Fincher und Sandro, jo, geil. Ich hätte schon dann Bock, wenn der rauskommt auf dem David Fincher Special. Dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich mal machen. Und dann gucke ich so rein und habe festgestellt, ich habe fast alles von David Fincher gesehen. Nur einen Film habe ich nicht gesehen und das war Alien 3. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, mache ich das. Ne, vorbildlich wie wir sind, bereiten wir uns ordentlich auf diese Specials vor. Und dann dachte ich so, ne, wenn ich schon dabei bin, die Alien-Filme endlich mal jetzt zu gucken, weil, kommen wir gleich nochmal dazu, wie so meine Historie mit denen ist, mache ich doch einfach die ganze Reihe. Und dann kam eigentlich das Logische mit dazu, ja, dann machen wir auch ein Alien-Special. Und da sind wir heute.
Ja, was ja eigentlich dazu führt, dass wir eigentlich dann im Fincher-Special, was der ausschlaggebende Punkt für dieses hier war, dann Alien auch rauslassen können. Aber ist ja egal, da haben wir zwei Specials und ich habe mehr Freude. Ist doch gut.
So ist das nämlich. Und das muss man sich ja einfach auch dann mal vor Augen halten, dass ja dann die Alien-Filme nach dem fulminanten Start mit dem legendären ersten Teil ja dann durchaus erstmal ein kleines, ja, holpriges Franchise-Studio, wir diskutieren mal, wer macht's und wer macht's nicht und neue Regisseure hier und andere Story dort und Studio mischt sich ein da. Das ist alles so ein Stück Entstehungsgeschichte, da werden wir heute auf jeden Fall drauf eingehen und wir fangen einfach mal locker flockig an, weil du hast gesagt, ich bin aus dem Urlaub zurück, das heißt, komm, wir machen mal so ein, ne, wie man es auf Arbeit auch will, so ein easy reinkommen. Wir machen mal nichts Aufgeregtes. Ich habe mich insoweit vorbereitet, dass ich jetzt die gesamte Reihe gesehen habe. Wir uns hier ein bisschen fluffig unterhalten können. Du hast gesagt, ich muss das sowieso nicht nochmal gucken, weil ich habe das schon 5 Millionen Mal gesehen. Du bist also so schon Experte und das ist die optimale Voraussetzung für jetzt. Und ich beginne dich einfach mal zu fragen, weil du das schon so oft gesehen hast, wie ist deine Verbindung zu Alien? Wie bist du rangekommen? Wann war das erste Mal? Wie ist es zu der Liebe gekommen? Erzähl.
Du hast das jetzt hier in unser kleines Skript geschrieben. Deswegen sollte mich das eigentlich nicht überraschen. Aber ich habe gedacht, wenn es dann soweit ist, werde ich schon die Antwort wissen. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Also ich habe ja schon mehrfach durchklingen lassen, dass ich glücklicherweise in meiner frühkindlichen Erziehung, dass da nicht so sehr drauf geachtet wurde von meinen Eltern, was guckt er denn jetzt eigentlich so, ne? Viel zu früh Terminator geguckt und auch viel zu früh Alien. Zumal Alien in den 90ern zu einer Art, das kann man heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, so ein Pop-Phänomen auch war, also Popkultur. Ich kann mich noch zum Beispiel noch daran erinnern, dass es Werbespots mit Aliens gab, die irgendwie Cola trinken und sowas, dass es auch Trickfilme mit Aliens gab oder irgendwie, also es hat, also das ist ja so abstrakt, das ist so eine FSK 18 Marke, die ein Kind niemals, mit dem ein Kind niemals in Berührung kommen sollte und trotzdem war es irgendwie omnipräsent für mich und dieses Creature Design, das hat mich halt fasziniert. Dann gab es irgendwann, ich weiß noch, es war so in der Kampagne, als dann Alien Resurrection kam, da war ich dann schon in dem Alter, dass mich sowas interessiert hat, weil, oh, geil, Monster und Raumschiff. Und da ging es dann los, dass dann zeitgleich auch die alten Filme wieder im Fernsehen kamen und ich das dann so geschaut habe. Ich habe das, glaube ich, chronologisch geschaut, wenn ich mich noch recht zurückerinnern kann. Und wenn ich, also wie gesagt, chronologisch, also mit Alien von 1979 angefangen. Und ich weiß bis heute noch, wie das für mich war. Das war nämlich der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe mir fast wörtlich gemeint in die Hosen geschissen, als es zu einer gewissen Szene in einem Luftschacht kam. Das war für mich wirklich unaushaltbar. Ich habe bis dahin gedacht, ja, Monster, alles cool und so, aber da habe ich das wirklich das erste Mal gemerkt, oh scheiße, das ist ja ein krasser Horrorfilm, nichts mit Fantasy und lustiges Monster, tralala. Und ich hatte dann, das war so die erste Filmreihe, wo ich so eine Faszination entwickelt habe davor, weil ich auch so ein bisschen Angst davor hatte. Also ich fand das wirklich eklig, gruselig, schleimig. Da war ja alles, das war alles so dreckig in diesen Filmen. Und nichtsdestotrotz war das dann so eine Art, dann hat man das auch mal mit einem Kumpel geguckt, so abends in der Wiederholung auf Pro7 und so ein Scheiß, Alien 2 und oh, das war alles so düster. Also das war so die erste Filmreihe, wo ich gemerkt habe, so, das ist zu viel für mich. Und da musste ich mich so langsam rantasten. Und als es dann irgendwann dieses Filmverständnis gab, so als ich das dann später irgendwann rausentwickelt hat, nicht gemerkt habe, oho, das ist der Typ, der auch Terminator gemacht hat. Und aha, das steht damit in Verbindung und sowas. Hat das eine immer wiederkehrende neue Faszination ausgelöst. Also quasi mit jedem Stadium, was ich so als Filmliebhaber erreicht habe, ne, erst so, oh, cool Monster, dann, oh, toll, das Science-Fiction-Genre und Regisseure, dann irgendwann, oha, es gibt gewisse Genres und Regisseure, die dahinter stehen und das mitgeprägt haben. Und jeder Film steht für ein anderes Genre und sowas. Und da gab es immer wieder so Phasen, das hat nie aufgehört, mich zu faszinieren, die ganze Geschichte dahinter. Und deswegen, ja, eigentlich ab meiner, ich sage jetzt mal, anbrechenden Teenie-Phase bis heute ist das eine Filmreihe, die ich immer wieder aus ganz gewissen Aspekten deswegen genieße. Und auch eine der wenigen Filmreihen, die ich halt immer wieder gucke, obwohl die Filme überhaupt nicht connecten. Da kommen wir ja auch wahrscheinlich auch noch gleich nochmal drauf.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine ziemlich spannende Geschichte, weil es sich durch diese verschiedenen Lebensphasen bei dir zieht, ne? Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich sehe auch ältere Filme gerade mit anderen Augen, so seit die Filmliebe intensiver geworden ist, und dann guckst du doch immer mal nochmal wieder anders und aus einem anderen Aspekt auf so einen Film. Du kannst es auch ganz anders wertschätzen. Ich habe ja auch schon ganz oft gesagt, dass ich bei so älteren Klassikern oft das Problem habe, dass ich zwar sehe, ja, zu ihrer Zeit waren die irgendwie geil und bahnbrechend und was Besonderes. Ich kann aber oft auch manchmal das in die heutige Zeit nicht mehr nachvollziehen. So. Und hier ist es anders. Hier muss ich wirklich sagen, das ist ganz anders. Wer mich kennt, der weiß, dass ich solche Klassiker, dass ich die gerne mal verschlafen habe. Auch in meiner Jugend und meiner Teenie-Zeit so, dass ich solche Filme einfach nicht geguckt habe und dass das ganz, ganz spät erst passiert ist. Ich erinnere mich auch irgendwie, dass ich mal mit 18, also auch schon sehr spät, habe ich vielleicht irgendwann mal nachts im Fernsehen ein Stück von Alien 1 gesehen, aber eben auch nicht von Anfang an, nur so reingesappt. Da war meine Filmliebe auch noch nicht so wahnsinnig groß. Da habe ich dann halt auch nicht wirklich den Bezug gekriegt und habe dann da einiges vom Film gesehen, aber nicht mal bis zum Ende, glaube ich. Und das war's dann mit der Berührung. Und das änderte sich wirklich erst mit Prometheus 2012.
Ah, okay.
Das war im Grunde meine erste richtige Berührung. Der erste Alien-Film, den ich von vorne bis hinten gesehen habe. Bietet sich natürlich an, weil Prequel, weil für sich stehend quasi so ein bisschen Neustart des Ganzen vom Originalschöpfer oder beziehungsweise vom Originalregisseur, in dem Fall Ridley Scott. Und ab dem Zeitpunkt war ich da ziemlich angetan von, habe aber trotzdem danach nicht gedacht, ich fange jetzt mal an, die Reihe zu gucken. Also selbst da ging das noch nicht los. Und irgendwie kam es dann, glaube ich, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, aber vor einem oder zwei Jahren kam es dazu, dass ich mir dachte, ach komm, jetzt fange ich mal an, jetzt gucke ich mal Alien. Und dann war ich von dem ersten Teil total begeistert, als ich ihn gesehen habe. Fand ich richtig cool. Der hat nämlich genau das geschafft. Egal, dass der 40 Jahre alt ist. Ich fand ihn trotzdem einfach geil. Also den kannst du auch heute immer noch super gut gucken, weil der nicht nur super visionär ist, also in der Zeit, wo er rauskam, war er absoluter Wahnsinn, den kannst du auch heute noch super gut gucken. Und das Witzige ist, danach war aber auch wieder Schluss. Danach habe ich auch nicht wieder weitergeguckt.
Ja, ja.
Also das war total seltsam. Und dann fing das jetzt erst an.
Das ist ja das, was ich meinte auch so, ne? Das ist diese, die Alien-Reihe löst im Gegensatz jetzt zu, weiß ich nicht, Star Wars. Ja, du willst nach Episode 4 willst ja wissen, wie es weitergeht dann, weil das sind ja quasi offene Enden. Aber die Alien-Reihe löst das nicht unbedingt in dir aus. Und ich glaube, deswegen ist das gerade auch eine Reihe, wo jeder so einen Film hat, den er dann auch vielleicht mal gesehen hat, als er gerade in dem Alter war, wo ihn das auch interessiert hat. Bei dir war es halt relativ spät, da war es halt Prometheus, ne? Ästhetikberg, schöner Film, geil. Und das ist halt, aber du hast gar nicht den Zwang, weil du hast diese Kohärenz in der Story nicht, du willst gar nicht das Große und Ganze verstehen. Und das ist halt das Faszinierende an diesem Franchise. Das bildet immer so einen ganz, so einen eigenen kleinen Teil an Geschichte ab. Und du kannst dir das so rauspicken. Du kannst aber natürlich auch versuchen, und das hast du ja jetzt auch gemacht, entsprechend, alle Puzzleteile zusammenzubringen und in das Große und Ganze zu blicken. Aber die Reihe fordert das nicht unbedingt für den Filmgenuss. Also du kannst Alien 2 gucken, ohne den ersten gesehen zu haben, und kannst sagen, ja, geiler Actionfilm. Und kannst danach auch einfach nie wieder einen Alien-Film gucken und trotzdem damit deine Freude haben.
Genau, das fasst es ganz gut zusammen. Und jetzt war es aber eben so, aufgrund des Projektes, hat sich das natürlich angeboten, komm, dann ziehen wir alles durch. Und in dem Zuge habe ich es auch einfach mal versucht, bei meiner Frau einfach zu sagen, hast du Bock, wollen wir gucken? Und sie so, naja, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Und ihr hat der erste, zu meiner Überraschung, sehr gut gefallen. Mhm. Und dann war es ein Selbstläufer, weil genauso wie mich jetzt diese ganze Reihe zu gucken total begeistert hat, hat sie im gleichen Maße begeistert. Also es ist bei uns wirklich 100% angekommen. Wir haben übelst Bock drauf. Und hier habe ich auch das Gefühl, dass ich alles, was mit dieser Welt um Alien zusammenhängt, habe ich Bock zu gucken. Also nicht wie bei Marvel, wo ich dann irgendwann ausgestiegen bin, wo ich gesagt habe, nee, ich will diesen Aspekt und diese Figur und so, das will ich alles gar nicht sehen. So habe ich keine Lust drauf. Hier ist es anders, also hier habe ich echt Bock mehr zu sehen. Hier will ich was aus dieser Welt sehen. Und klar, wie du schon gesagt hast, die Connection ist jetzt nicht so entscheidend. Ne, eigentlich ist jeder Film fast irgendwie für sich das, was man gucken kann. Deswegen finde ich es hier auch vollkommen okay. Du kannst ja 1000 verschiedene Herangehensweisen, was natürlich auch unter anderem gemacht wurde bei dieser Reihe, anwenden, um einen neuen Aspekt aus dieser Reihe zu erzählen, weil der Kern ist ja relativ simpel. Es geht ja im Prinzip um diese Alienrasse und wie die sich fortpflanzt am Ende. Mehr ist es ja eigentlich nicht, was den Kern ausmacht und in seinen ganzen Aspekten und was rundherum passiert und wie verschiedene Menschen damit umgehen und so weiter. Das ist alles dann für den einzelnen Film immer relevant. Und das fand ich hier ziemlich cool. Und die Entstehung des Ganzen ist natürlich auch super interessant. Du hast mir ja auch ans Herz gelegt, wenn du die Reihe durch hast, schau mal die Doku Memory über die Entstehung von Alien. Und die konzentriert sich ja vor allen Dingen auf den ersten Teil und dann im letzten Schlenker nochmal, wie Ridley Scott dann mit Prometheus und Covenant weitergemacht hat. Die anderen Teile, ne, 2 bis 4, werden in der Doku relativ außer Acht gelassen, weil die ja wirklich so eine Fortsetzung des Franchises sind. Das spielt zwar in der Welt und hat auch die Figuren, aber diesen ganzen Mythos und das Worldbuilding und sowas, das setzt es ja überhaupt nicht fort. Eigentlich so gut wie gar nicht. Also nicht entscheidend.
Ich möchte dir erst widersprechen, wenn wir über die Teile reden. Also beziehungsweise nicht widersprechen, das ist, da kann man auch eine Klammer aufmachen. Aber du hast natürlich recht, das liegt alles begründet im ersten Teil. Und mit allem, in die ganze Geschichte, die um den ersten Teil entstanden ist, hat diese Mythologie und das Worldbuilding gelegt, was größtenteils sogar, und das ist ja das Interessante sogar an Alien, ohne dass die richtig wussten, was wollen wir denn da eigentlich noch Großes draus machen. Ne? Nimmst du diese Space Jockeys, die irgendwann in Prometheus zu den Engineers geworden sind, die sind da. Und das Studio hat auch genau bei so einer Szene gesagt, ja, brauchen wir doch gar nicht. Also erzählt er überhaupt nicht die Geschichte über das Alien. Die Leute wollen das Monster sehen. Doch, doch. Und Ridley Scott sagt, mach das rein, das ist wichtig. Wir brauchen das. Und diese Entscheidung, diese vielen Entscheidungen, wo wir jetzt wahrscheinlich gleich nochmal bei Alien 1 drauf eingehen, Das ist auch der Unterschied zu diesen vielen anderen Filmen. Es gab so viele Alien-Filme in der damaligen Zeit, so viel Rotz-Science-Fiction, die halt Alien aus diesem ganzen Morast hervorgehoben haben, wegen dieser großen Mythologie dahinter, die im ersten Teil nur so minimal an der Oberfläche angekratzt werden, aber die halt dafür gesorgt werden, dass du halt aus dieser Kiste der Pandora noch so viel Geschichten rausholen kannst. Die sind jetzt noch lange nicht auserzählt, ne?
Genau. Kommen wir mal zur Entstehung an sich. Also der große, große Visionär eigentlich hinter Alien ist ja gar nicht Ridley Scott, denn der ist ja erst dazugekommen. Die Grundidee ist von Dan O'Bannon. Der hat sich aus ganz verschiedenen außerirdischen Filmversatzstücken, die es schon gab, aus Comics, aus Graphic Novels, aus allen möglichen, hat er sich im Grunde genommen die ganze Story, die wir heute als Alien kennen, zusammengeklaut. Das kann man nicht beschönigender sagen, das ist wirklich ein Flickenteppich aus Ideen, die es irgendwo alle schon mal gab, und er hat sie zusammengeführt. Er hat auch mal ein Drehbuch geschrieben mit dem Titel Memory, und das umfasste nur knapp 30 Seiten, und diese 30 Seiten sind das, was wir bei Alien in den ersten, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so sehen. Also die Situation, Crew ist auf Schiff, im Kälteschlaf. Kälteschlaf wird aus irgendeinem Grund unterbrochen durch ein Notsignal von dem Planeten, der nicht auf der Route liegt. Und die gehen natürlich diesem Notsignal nach, landen auf einem anderen Planeten, und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Ja, sie finden Eier, komische Viecher, es gibt einen Zwischenfall, und dann kommt quasi das trojanische Pferd, kennst du das? Das trojanische Pferd, weil ein Facehugger da seine Missgeburt in einem rein inhaliert hat, wie du es so schön ausgedrückt hast in einer unserer letzten Folgen. Ja. Gibt es einen blinden Passagier, und die Crew fürchtet natürlich um ihr Überleben, weil ein Alien an Bord ist. So, diese ganze Grundprämisse ist mal von ihm zusammengeschrieben worden, und er hat natürlich versucht, das Ganze auch irgendwie zu visualisieren, ist dann auf den Schweizer Künstler Hans-Rudi Giger getroffen, der quasi schon eigene Visionen von Monstern, von Wesen irgendwie in ein Buch verfasst hat, und diese Illustrationen von damals aus diesem Necronomicon, was er da angefertigt hat, sind quasi die Inspiration für das, was wir jetzt als das Alien-Design, den Xenomorph und so weiter kennen.
Genau, und wenn man da jetzt noch ein bisschen tiefer reingeht und sogar diese ganze Bedeutung nochmal aufmacht, wo kommt denn Dan O'Bannon eigentlich her? Na, wie eigentlich alle in der damaligen Zeit, die irgendwas in der Effektskunst konnten, war er auch bei Star Wars beschäftigt, 77. Und bei Jodorowskis Dune, ne, da gibt's ja diese Geschichte über diesen Dune-Verfilmung, die es halt da nie gab. Und da war Dan O'Bannon auch für die Spezialeffekte angestellt und ist dort auf Giga getroffen. Und den hat er quasi, weil als dieser Film sich dann aufgelöst hat und alle sich dann verstritten haben und das dann nicht finanziert werden konnte, das Projekt, weil es immer aufgeblähter wurde, hat er dann quasi auf diese Initiative das gemacht, was du gerade gesagt hast. Ne? Er hat sein eigenes Draft entwickelt, hat den hat Hansi gleich mitgenommen, ne? Den hat er ja dort kennengelernt. Der wurde eigentlich nämlich auch mal von Jodorowsky gecastet. Und das ist das Interessante, weil kein Alien-Special ohne Dune-Fun-Fact. Viele der Tempelanlagen und was Giga für Jodorowskis Dune eigentlich verwendet hat, hat den Weg dann nämlich auch in Alien gefunden, bis hin zu Prometheus eigentlich sogar. Also viele der Sachen, die für den damaligen Dune, also die Harkonnen-Tempel oder sowas, die der damals entworfen hat, sind bis in das Zeitalter von Prometheus weiterentwickelt worden. Also so tief geht das in die Science-Fiction-Geschichte sogar zurück alles. Also die haben damals alle zusammengehangen.
Wie du schon sagst, das sieht man dann auch. Wenn man es weiß, sieht man es auch. Man sieht auch in dieser Doku ganz viele Skizzen, ganz frühe Skizzen aus dieser Zeit. Und die, wo du dann sagst, ja, genau, das ist das, was die in Prometheus finden. Oder das ist die Tempelanlage, die quasi auf dem Planeten von Covenant dann irgendwo ist. Also es hat alles mit Einfluss gehabt. Und die Story war so ihrer Zeit voraus damals, dass kein Studio eigentlich so richtig das Ding anfassen wollte. Schon gar nicht mit viel Geld. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Studio gesagt hat, ja, können wir schon machen, aber ihr kriegt nur so und so viel Budget und schaut mal, ob ihr was draus macht. Und dann ging ja die ganze große Rennerei los. Dann hat man verschiedene Regisseure angesprochen, die schon auch irgendwo im Sci-Fi-Genre unterwegs waren. Teilweise haben die gesagt, ja, finde ich gut, sehe ich auch das Potenzial, aber mit dem Budget, kriege ich das nicht umgesetzt. Müsst ihr euch kümmern. Und das Ganze hat erst den Drive eigentlich gekriegt, nachdem man Ridley Scott irgendwo auf dem Schirm hatte. Weil der hat, war sofort Feuer und Flamme, war mit den mit Giger und auch mit Dan O'Bannon voll auf einer Wellenlänge. Die haben alle diese gleiche Vision gehabt. Und Scott hat irgendwie gewusst oder mit seinem britischen Charme das Ganze irgendwie ans Studio gebracht, hat das Budget gleich mal verdoppeln können und dann fing die ganze Sache an, ins Rollen zu kommen. Und eigentlich erst während der Dreharbeiten haben die so richtig, richtig gemerkt, dass die zwar den Fokus schon richtig gesetzt hatten, ja, mit dem, was sie umsetzen wollen, aber haben dann bei den Drehen der Szenen schon irgendwie im Gefühl gehabt, okay, das ist hier gerade entscheidend und das ist gerade wegweisend auch irgendwo die, für die Filmgeschichte. Das haben die so ein bisschen geahnt, aber nicht in dem Ausmaß, in dem es dann gewesen ist. Also auch das Originaldrehbuch vom ersten Teil haben die um die Chestburster-Szene drumherum gestrickt. Irgendwo, das ist die zentrale Szene, die Szene, in denen die den meisten Aufwand gesteckt haben, in denen die Haufen Drehzeit gesteckt haben, in denen die auch mit den Schauspielern ganz viel Vorbereitung geschaffen haben, um die Szene so gut wie möglich hinzukriegen und die zu perfektionieren, weil sie sich gesagt haben, wahrscheinlich wird das Ganze damit stehen und fallen. Denn, was ja auch ungewöhnlich ist, diese Szene kommt ja erst, wo man das Alien quasi zuerst mal so richtig, richtig sieht, ja ziemlich spät erst im Film.
Das ist wahr. Hat tatsächlich auch dann eben, ne, über diese Genres haben wir schon mal geredet. Alien 1 ist ja runtergebrochen, ist ja eigentlich aufgebaut wie ein Slasher-Film. Ne, damals, ne, wir waren schon in der Ära, es gab schon Halloween und sowas, ne? Carpenter und Dan O'Bannon haben ja auch schon mal zusammengearbeitet. Das ist, wie ihr merkt schon, da gibt es hier sehr, sehr viele Querverweise. Und weil du gerade schon Ridley Scott angesprochen hast, also wie unglaublich wichtig der Mensch für diese ganze Reihe und Vision ist, ist halt wirklich, also man muss es halt echt nochmal hervorheben, ne? Ridley Scott hatte damals keinen krassen Backkatalog. Ich glaube, der hat einen Film vorher gemacht und war ein Werbefilmer. Auch mit seinem Bruder schon zusammen, die hatten glaube ich Werbefilme und Musikvideos oder sowas gemacht, aber er galt damals schon als ein unglaublich effizienter Regisseur, der immer unter seinem Budget bleibt, immer schneller ist und als, wie gesagt, sehr effizient arbeitet. Und der hatte halt auch einfach, also Dan O'Bannon war Fan von so Sci-Fi wie 2001, der wollte alles clean haben, also so hat man sich halt damals die Zukunft vorgestellt. Und Ridley Scott kommt eher so aus der Ecke, ne? Der hat ja dann auch Blade Runner und sowas gemacht. Der wollte dieses ganze Dreckige, der wollte, dass das ein alter Truck ist, wo Leute mit Trucker-Caps drin sitzen und das Ding ist runtergekommen, da regnet es überall drin. Und das ist ja, Ridley Scott ist ja wirklich auch so, wenn der in Interviews gefragt wird, warum regnet das eigentlich in dem Schiff? Ist mir doch egal, sieht geil aus, der hat eine Vision, wo der die Kamera hinstellt. Ja. Das sagen die Leute über den. Der Ridley Scott hat eigentlich sein Kopf ist eigentlich eine Kamera und weiß genau, wie es aussehen soll und fragt ihn bloß nicht, warum das so ist. Das kann man sich dann später schon irgendwie zurechtreiben. Und so ist das alles eigentlich entstanden, was damals so kultig war. Das waren eigentlich schnelle Entscheidungen, die er halt einfach aus einer visuellen Sicht herausgeboren hat und die dann aber auch stilprägend für die Science-Fiction generell waren, bis hin zu sogar der Idee, die eigentlich revolutionär für die Zeit war, dass Ripley eine Frau sein sollte. Also so weit ist das gegangen, das ist auch auf seinen Mist gewachsen, das wollte das Studio nämlich auf keinen Fall.
Ja, genau. Das Drehbuch war ja auch schon von Dan O'Bannon ja so angelegt mit dem Hinweis unten drunter, alle Figuren sind nur mit den Nachnamen bezeichnet und können gleichermaßen von Männern oder Frauen gespielt werden. Mhm. Und da war es natürlich nicht nur für die Zeit sehr progressiv, jetzt einfach so eine Frau als starke Person in den Mittel- oder in den Vordergrund zu rücken bei so einem Film. Alles andere drumherum hat sich auch so einfach, das hat sich daraus entwickelt, weil auch dieser ganze feministische Gedanke, dieser Gedanke von weiblicher Bestimmtheit, auch von auch Vergewaltigungsfantasien irgendwie gegenüber Männern, was total ungewöhnlich war. Mhm. Das hat ja alles total Einzug gehalten.
Ja, das ist ja auch wieder von Giger sehr beeinflusst gewesen. Der hat ja diese sexualisierte, phallische und generell halt sehr geschlechtliche, organische Kunst da einfach geschaffen. Und das hat ja perfekt zu diesen, also ne, hinter vorgehaltener Hand konntest du halt genau diese Sachen dadurch erzählen, ne?
Richtig. Und du hast ja auch eine Szene, die im Kinoschnitt des ersten Films ja nicht vorkommt, die das Ganze ja nochmal ein bisschen weiterspinnt, ist ja der Schlussakt, der auch absolut innovativ war, nachdem der Film eigentlich vorbei ist und sich die Hauptperson in das Shuttle, in diese Rettungskapsel vom Schiff abgekapselt gerettet hat und die Nostromo in die Luft fliegt, kommt ja nochmal dieser letzte Akt. Das war ja damals absolut legendär und viele Filme danach haben sich daran nochmal orientiert, dass dann der Film nicht vorbei ist, sondern dass dann nochmal so ein Höhepunkt kommt. Da ist es ja so, dass man sich fragt, warum müsst ihr jetzt zeigen, wie sich die Heldin jetzt nochmal bis auf die Unterwäsche auszieht? Das trägt nichts zum Film bei, absolut gar nicht. Es wirkt wie ein Fremdkörper und das wird erklärt eigentlich durch eine Szene, die rausgefallen ist, nämlich dass dieses Alien eine gewisse sexuelle Anziehung hat seinen Opfern gegenüber. Dass also da diese Note des sexuellen Begehrens ja irgendwie nochmal eine viel tiefere Rolle spielt, ist leider aus dem Kino-Cut rausgefallen. Erklärt aber noch mal mehr diese Herangehensweise, warum die jetzt dort eigentlich in Unterwäsche gezeigt wird.
Ja, wobei, also ich weiß, was du meinst, wobei dieser Voyeurismus in der Szene ja auch einfach nur ein Werkzeug ist, uns als Zuschauer, und ich meine, damals 1979 will ich gar nicht wissen, wie das Publikum da reagiert hat, auf das Final Girl zu lenken. Und wenn ich hier noch mal betone, dass der Film ja von den Storybeats durchaus einem Slasher, also fast 1:1 folgt, ne? Also am Anfang hast du das Ensemble und wir haben Ellen Ripley in den ersten zwei Dritteln nicht als Hauptfigur, sondern wie in einem Slasher wird die Gruppe dezimiert und am Ende hast du das Final Girl mit der letzten Konfrontation. Und das ist auch in Slashern sehr oft mit sehr viel Freizügigkeit verbunden. Und das Ganze führt ja dazu, dass du deinen Blick eben nicht auf den Hintergrund legst. Also es hat natürlich auch einen Mechanismus und bedient sich natürlich auch solcher Sachen. Ich glaube, ich empfand das auch immer persönlich so, dass dieser Voyeurismus damit auch ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Dass ich meine, das Ausziehen in dem Moment ist ja auch so eine Art Verletzlichkeit, die ausgestrahlt wird. Und dann in dieser Form von absoluter Verletzlichkeit dann trotzdem noch Badass zu sein und das Fido rauszublasen, gibt ihr ja nochmal so wirklich dann diesen, da wird sie ja eigentlich erst Badass in dem Moment, so richtig, ne? Und das so finde ich eigentlich, dass das, dass das einfach auch gut funktioniert. Und bedurfte für mich eigentlich noch nie einer zusätzlichen Erklärung.
Mir ist es aufgefallen beim Schauen, dass ich's komisch fand. Okay. Das mir schon irgendwie, es wirkt fremd, weil in den ganzen Filmen davor spielt das so gar keine Rolle. Und dann kommt das zu diesem Augenblick so. Also fand ich schon und habe mich dann eben genau dazu belesen. Und da war wirklich das so auch die Erklärung, dass es ein bisschen deutlicher geworden ist, aber dass diese vielen Andeutungen, dass auch dieser Jagdinstinkt und dieser Überlebensinstinkt von den Alien einen sehr sexuell konnotierten Touch hat, dass alles, was darauf hindeutet, so ein bisschen rausgeschnitten worden ist. Mhm. Dass das aber auf jeden Fall unverkennbar da ist. Was mir auf jeden Fall schon beim ersten Mal gucken des ersten Films aufgefallen ist, ich liebe das ja, solche so ganz late to the party zu sein bei solchen Klassikern. So, das hat irgendwie den Vorteil, dass wenn du die dann siehst, dann hast du so ganz viele Aha-Erlebnisse. Du siehst, ach, dort haben die das gemacht. Und der Look, den kennt man ja von dort und von dort. Also wie diese ganze visuelle Ästhetik, nicht nur des Aliens selbst, sondern auch der ganzen Designs des Raumschiffs und dieses fremden Planeten und was da alles so an Sets wirklich echt gebaut worden ist und was wirklich dadurch immer noch geil ist, weil es haptisch ist und nicht aus dem Computer kommt. Das ist alles so Popkultur und so krass. Also denk mal an Fear Factory, die Band, ne? Ihre ganzen Designs ohne Alien. Du kannst ja voll vergessen. Also das ist ja fast alles davon abgekupfert.
Triptykon, wenn wir da schon mal dabei sind, ja. Aber da hast du recht. Ich meine, der Film ist 44 Jahre alt. Der sieht so gut aus, die Miniaturen, die Effekte. Ich meine, Ridley Scott war auch dahingehend gut, dass der zum Beispiel fand, ey, das Alien sieht so scheiße aus, wenn der Typ das Kostüm anhat, wir können das nicht zeigen. Also er hat das weiße Hai-Prinzip angewandt und das, also dass dieser Film hätte das ganze Alien auch richtig lächerlich darstellen können. Und
man sieht es ja in der allerletzten Szene so ein bisschen, da siehst du dann, ah, okay, ein Typ in einem Anzug.
Aber ja.
Das ist das einzige Moment des Aliens selbst, wo es ein bisschen entzaubert, da gebe ich dir vollkommen recht. Davor ist es super beängstigend.
Aber es gibt halt Szenen, ne, wo es einfach im Prinzip die erste Szene, wo es auftaucht, wo es da oben an der Decke hängt, es tropft runter und da siehst du, wie es mit dem Hintergrund immer verschwimmt. Das ist so gut inszeniert. Und das eigentlich auch nur aus der Not heraus. Das finde ich großartig, was mich auch dazu bringt. Wir hatten es ja letztens schon, als ich über Demeter gesprochen habe. Ich mag das so sehr, wenn die Location zum Charakter wird. Also Ridley Scott wollte ja auch das Schiff, also in dem Schiff muss es Wind geben. Er hat gesagt, es muss zu der Crew sprechen. Also es macht auch alles keinen Sinn. Warum ist da Wind in dem Schiff? Naja, keine Ahnung, irgendwelche Lüftungsgeräusche oder was auch immer. Dieses Schiff ist, das ist immer irgendwie zu hören, es kommuniziert mit dir. Schon im Intro des Films ist da die ganze Zeit so ein unbehaglicher Sound.
Genau.
Das ist auch großartig.
Als würde jemand hinter dir stehen und dir immer so in den Nacken atmen.
Ja, ja.
Ja, wie man's in einer Schlange beim Supermarkt nicht haben will.
Oh.
Genau das Gefühl sollte auf jeden Fall erzeugt werden und das hat er wirklich geschafft.
Na, dieser Zwang, ne, dieses kleine Trennstäbchen dazwischen zu legen und der dann so die schweißige Schulter, egal.
Genau das. Und du hast auch auf jeden Fall, das fand ich super interessant, was in dieser, dass das eben alles zur Vision gehört. Das ist alles kein Zufall, das ist alles gewollt. Und gerade diese Startsequenz, da wird ja, ohne dass gesprochen wird, da ist eben nur diese Sounds und werden nur die leeren Gänge des Schiffs gezeigt. Und die Kamera ist während dieser Kamerafahrt eben immer in Bewegung. Mhm. Du hast nie Stills, du hast immer diese Bewegung und dass das wenigstens sich ein bisschen bewegt. Du hast auf dem Tisch diesen berühmten Specht, der so immer seinen Kopf ins Wasser hält und so. Das soll alles so eine unbehagliche, seltsame Bewegung suggerieren, die dich immer in Unruhe versetzt und wo du nie das Gefühl hast, okay, hier ist es sauber, hier ist es ruhig, hier ist es alles stabil und gerade, hier kann nichts erschüttern, sondern soll alles eben unsicher sein und das macht's eben total großartig. Bis hin, dass eben dieser ganze Aufbau des Films ja auch, wie wir jetzt schon gesagt haben, ja wirklich erstmal sehr höhepunktsarm ist. Ne? Du lernst die Leute kennen, du lernst das Schiff kennen, wie es atmet, wie es als Charakter eben aufgebaut wird, wie die untereinander umgehen. Dann kannst du natürlich auch noch ganz viel Klassengesellschaft und so in die Schiffscrew mit rein interpretieren. Also da ist so viel da, bevor es dann überhaupt erst zu dem kommt, was der Filmtitel ist, ne? Dass dann ein Alien überhaupt mal zu sehen ist.
Und speaking of Filmtitel, vielleicht das letzte noch. Allein schon im Intro weißt du eigentlich, dass es ein legendärer Film ist. Ne? Wie sich da in diesem Opening-Shot so die Schrift zusammensetzt, selbst das ist schon irgendwie outstanding. Also, ne, normal, du kennst das aus 80s oder 70s-Filmen, da wird das reingeschoben, das Ding sieht meistens trashig aus und das ist schon seltsam. Allein wie sich der Titel da so langsam, erst sieht es aus wie ein V und dann ergibt das irgendwann so Sinn. Also hier wird ist nichts dem Zufall überlassen, das ist ja auch bis heute, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal Prometheus, den Trailer gesehen habe. Und dann hörst du so dieses Alarmgeräusch und dann siehst du, wie sich der Prometheus-Titel zusammensetzt. Und ich hatte keine Ahnung, damals war ich noch nicht belesen oder so. Und ich habe allein an der Art und Weise, wie der Font sich langsam zusammensetzt, erkannt, geil, das hat was mit Alien zu tun, oder? Also ja, einfach mega markant.
Das feiert man auf jeden Fall ab. Ja, und dann war im Grunde genommen 1979, nachdem eben der erste Teil Alien immer noch der schlimmste deutsche Beititel für mich, den es gibt, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, wäre ich nicht müde, das zu erwähnen, ich finde das furchtbar. Als der fertig war, dann war auch erstmal die Vision von Ridley Scott zu Ende. Und natürlich war es ein Hammererfolg. Der Film ist durch die Decke gegangen und ein Studio will natürlich Fortsetzung bei Filmen, die durch die Decke gehen. Mhm. Und das war der Punkt, wo Ridley Scott gesagt hat, ja, ich könnte mir schon vorstellen, aus dieser Mythologie noch was zu erzählen, aber nicht das, was ihr euch vorstellt. Und das, was ich erzählen will, ist aktuell mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, bei dem Budget und so weiter, nicht möglich. Also bin ich raus.
Erstmal schon geile Ansage. Wobei man noch sagen muss, das Studio, also die haben in der Zeit versucht, es gab ganz viele Alien-Filme in der Zeit, die alle richtig scheiße waren. Und man ist irgendwann auch auf den Trichter gekommen, okay, es liegt jetzt nicht daran, dass die Leute einfach ganz viele düstere Science-Fiction-Alien-Horrorfilme sehen wollen, sondern die müssen einen zweiten Teil bekommen. Und das zu realisieren, das hat ewig gedauert. Und dafür auch einen Draft zu entwickeln, weil es gab im Prinzip nur zwei Bedingungen. Na, vielleicht greife ich jetzt schon ein bisschen vorweg, aber ein gewisser James Cameron, sagen wir es mal so, hat da einen Draft geschrieben für, weil er nämlich ganz gute Arbeit bei einem Film namens Terminator gemacht hat.
Ja. Genau, und dann kam es eben dann irgendwann mal dazu, 7 Jahre nach dem ersten Teil, im Jahre 86, dass Aliens, hat ein S bekommen, im Deutschen Die Rückkehr, dann die Fortsetzung ist. Und wie du schon gesagt hast, wir bewegen uns jetzt also durch verschiedenste Genres, während dieser erste Teil so ein intimes, kammerspielartiges Horror-Ding ist mit Slasher-Aspekten, haben wir es hier mit einem, sag ich mal, aus seiner Zeit der legendärsten Actionfilme zu tun. Das ist eigentlich ein fast reiner Actionfilm, der aber natürlich auf allem aufbaut, was visuell im ersten angefangen wurde, der auch natürlich auf Sigourney Weaver aufbaut, die hier wirklich die Badass-Bitch Titelheldin ist, die alles platt macht.
Ja.
Und also, den habe ich ja jetzt im Zuge dessen zum ersten Mal gesehen und muss sagen, der ist wirklich fett.
Ach, hör mir auf, echt? Das habe ich.
Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, während ich diese Reihe geguckt habe.
Ach, ist mega interessant. Ey, ich muss, also, ich muss hier kurz ein Fass aufmachen, weil es gibt diese Filme in unterschiedlichen Versionen. Du hast die auf Disney Plus geschaut, ne?
Ja, genau.
Ist erstmal super, weil du hast damit quasi die restaurierte Kinofassung geguckt. Und so kann man ja anfangen. Ich habe die teilweise nie gesehen. Von Alien 2 und 3 kenne ich nur den Director's Cut, weil ich hatte mir damals, 2003 gab es diese Quadrilogie-Box. Für Alien 1 muss ich noch mal kurz anmerken, gibt es am Ende, ist der Director's Cut eine Minute kürzer als der Alien Cut, beinhaltet aber am Ende eine Szene, in der die Crew so quasi diesen eingesponnen, sage ich jetzt mal, also wie in Alien, also es gibt eine Referenz, etwas, was in Alien 1 rausgeschnitten wurde, wird von Cameron in Alien 2 wieder aufgegriffen. Nämlich, dass die da schon, ne, gefacehackt hängen vor den Eiern und warten, bis es halt losgeht. Also du siehst sozusagen in Alien 1 eigentlich Tom Skerritt, den Dallas nochmal wieder am Ende, sieht Ripley Dane, das ist im Director's Cut drin. Das war mir nochmal wichtig hervorzuheben, weil in Alien 2 ja diese Szenen unter anderem auch sehr ikonisch vorkommen.
Ja, und bei Alien 2, wie schon gesagt, ne, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen und muss sagen, Alter, ist das ein fetter Actionfilm, den du dir auch heute, ja auch über 30 Jahre später immer noch geil angucken kannst. Der macht Laune, der hat eben durch dieses Handgemachte, schaffst du eine Art Zeitlosigkeit. Das funktioniert einfach, ne? Dann, wo es anfängt, wirklich ist dann, kommen wir gleich noch dazu, im dritten Teil, wenn dann die ersten computergenerierten Bilder drin sind, dann kannst du aus heutiger Sicht nur noch sagen, Alter, ist das Panne. Aber da, wo es noch handgemacht ist, und das ist beim zweiten noch komplett, ist es einfach cool. Und wie du erst schon, wie du schon direkt reingeschmissen wirst, wie du dann schon diese, mit diesen Mechanismen, die der erste Teil alles irgendwie etabliert hat, spielst, ne, mit dem Androiden an Bord und so, dass das gleich, das wird gar kein Geheimnis drum gemacht, warum auch. Im ersten Teil haben wir das ja schon, dass das dann später so ein überraschendes Reveal ist. Hier ist es von Anfang an klar, da ist ein Android dabei, wie das Ganze aufgeteilt wird, die Dynamik in der Crew, all das wird irgendwie wieder aufgegriffen. Und das ist schon ziemlich geil. Und ich muss einfach sagen, der ist von vorne bis hinten so spannend geschrieben, dass du die ganze Zeit dabei bist, dass du die ganze Zeit mitfieberst, dass die Action Spaß macht, dass das Design natürlich noch mehr ausgefeilt wurde, dass du kriegst mehr Aliens zu sehen, das ist irgendwie alles zwar more of the same, aber auf eine andere Art und Weise, und das macht es irgendwie so geil.
Ja, wie ich erst schon andeuten wollte, also Cameron hatte zwei Bedingungen vom Studio. Einerseits sollte Militär vorkommen, ne? Also in irgendeiner Form, also wollten die da eine Baller-Action sozusagen, und viele Aliens sollten stattfinden. Und eigentlich noch eine dritte, nämlich Sigourney Weaver muss wieder mit an Bord sein. Das Studio hat damals schon gewittert, okay, das ist ein großer Filmstar. Sigourney Weaver war damals, glaube ich, die bestbezahlteste weibliche Schauspielerin für diesen Film aller Zeiten. Wurde für diesen Film übrigens auch, ich weiß gar nicht, ob du es auf dem Schirm hast, auch für einen Oscar nominiert. So undenkbar heute für so eine Art Genrefilm. Völlig verdient, finde ich auch. Die geht ja durch alle Emotionslagen. Und der Film hieß mal ursprünglich als erstes Skriptentwurf Mother. Passt sehr gut, ne? Geht ja in verschiedenen Formen hier um Mutterschaft. Und was, und jetzt muss ich leider schon wieder auf den Director's Cut verweisen, aber es ist alles nicht so schlimm, weil das bringt dich dazu, dass du irgendwann nochmal diese Reihe gucken wirst. Man erfährt nämlich im Director's Cut auch gleich am Anfang des Films, als Ripley gefunden wird, dass die eine Tochter hatte. Und zwar wird ihr ein Bild von einer alten Frau gezeigt. Ihre Tochter ist jetzt gestorben vor kurzem. Das ist so dieser Interstellar-Effekt. Das heißt, sie war Mutter und hat ihre Tochter verloren. Als sie am Anfang von Weyland Yutani da aufgegriffen wird und quasi erfährt, was ist in den Jahren dazwischen passiert. Und zwischen den beiden Filmen liegen ja
57 Jahre.
57 Jahre, ja, das ist ja auch eine dramatische Komponente. Die hat quasi nichts mehr nach diesem Vorfall. Und das ist ja auch nochmal ein Indikator, warum die dann zu Newt später so eine krasse mütterliche Bindung aufbaut, ne?
Ja, und das ist wirklich geil, weil das... Ne, oft sind Kinder in Filmen mir ein großes Ärgernis, weil sie mir sehr auf den Sack gehen. Hier fand ich das wirklich okay, weil eben auch die Chemie total funktioniert.
Oh ja.
Und das einfach auch eine wirklich gute zusätzliche Dramatik reinbringt, ne, dass sie dann auch mal beschützt werden muss oder gerettet werden muss und dass das alles eben so gut funktioniert und auch mit der Handlung so Hand in Hand geht. Und wenn wir natürlich schon bei Mother sind, die Story in dem Film ist ja wirklich, dass sie erfährt, oh Gott, da wo wir waren, sind wirklich Menschen hingeschickt wurden, um den Planeten zu besiedeln. Gar keine gute Idee, weil dort herrscht der Tod und wir müssen es verhindern, dass das von diesem Planeten runterkommt und dass das ganze Weltall oder unsere Zivilisation davon infiltriert wird. Und deswegen lässt sie sich ja auch irgendwo auf dieses Himmelfahrtskommando ein, dort wieder zurückzugehen, weil Kontakt abgebrochen und wir müssen mal schauen, was da los ist, ob da überhaupt noch jemand am Leben ist. Naja, mal gucken. Und da kommt eben dein benanntes Militär zum Einsatz, denn sie natürlich mit einem Einsatztrupp dort zurückgeht und naja, und Mother bekommt ja die Bedeutung, dass wir natürlich auch endlich mal sehen, wer legt eigentlich diese Eier.
Ja, die Alien-Königin nämlich. Fun Fact, Hans Rudolf Giger war an diesem Film leider nicht beteiligt, die wollten den, aber der musste den unsäglichen Poltergeist 2 nebenher machen und konnte halt leider nicht zum Set. Deswegen hat James Cameron die Alien-Königin einfach selbst designt. Why not?
Sieht super aus. Also ja, fand die Szene, wo die genau gezeigt wird, absolut ikonisch, mega geil.
Ja, und am Ende gibt's halt das Aufeinandertreffen der beiden Mütter und dann ist es halt plötzlich was Persönliches, ne? Du hast mir was weggenommen, ich nehme dir was weg. Und das ist eigentlich das, was wir heute als Ellen Ripley als die Figur verstehen, ist eigentlich der zweite Teil. Ne? Am Ende ist das ist einfach so ikonisch und das ist auch so bad, das ist aber ohne, dass es halt, ne, wie heute viele Filme dann cheesy und irgendwie übertrieben werden. Nee, ich kaufe dir das halt vollkommen ab, dass die da halt kämpft. Und du hast halt noch Michael Biehn als ist da drin, ist eine super Bezugsperson. Und Fun Fact, Bill Paxton ist ja in diesem Film. Und der ist der einzige Mensch, das ist so geil, der wurde von dem Terminator in Terminator 1 gekillt, von dem Alien in Alien 2 und von dem Predator in Predator 2. Also der hat's wirklich gerissen.
Ja, von verschiedensten futuristischen Gegebenheiten um die Ecke gebracht. Das ist doch was.
Ja, großartiger Film.
Ja, man könnte natürlich über Alien 2 jetzt auch noch ein bisschen was erzählen, bringt aber uns, wie gesagt, in dieser ganzen Mythologie jetzt nicht mehr weiter. Die größte Einführung ist eben auch, dass man so, wenn man in die ganze Art des Aliens selbst reingeht, ist eben diese ganze Muttergeschichte, die uns dieser Film eben zeigt. Und im direkten Anschluss an Teil 2 knüpft ja dann auch Teil 3 an. Und ich sag mal so, der ist wirklich so ein zusammengeschuhter Mist, dass wir irgendwie eine Fortsetzung kriegen. Also bei dem Film, sage ich mal, fühlt es sich am wenigsten so an, als wäre da wirklich jemand dran interessiert gewesen, dieses Universum größer, interessanter zu machen, sondern das ist wirklich der Teil, wo sich für mich am ehesten so anfühlt, ja, wir melken die Kuh jetzt. So.
Nee, das Problem ist, es waren zu viele Leute dran interessiert, in diesem Film was zu erzählen. Es hat alles nicht zusammengefasst.
Ja. So kann man das verkaufen, aber es fühlt sich nicht so an.
Na, Roger Ebert hat mal zu dem Film gesagt, it's the best looking bad movie I've seen in a while. Also das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
Ja, wo sind wir? Wir sind auf einer Gefängnisstrafkolonie. Ja, Ripley ist dann dort, ist die einzige Frau, weil das Schiff abstürzt. Und ja, wir müssen jetzt natürlich sehen, dass sie dort auf einmal Panik schiebt, weil sie denkt, oh, warum sind wir eigentlich abgestürzt? Was ist hier passiert? Könnte es sein, dass wir doch nochmal so ein Alien mitgenommen haben? Scheiße. Und was passiert eigentlich auf diesem Planeten hier? Und dann kommt eben dieses wirklich echt seltsame Setting mit dieser Strafkolonie dazu. Also ich finde das wirklich ziemlich Panne, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde diese ganze Ausgangssituation von diesem Gefängnistrakt mit diesen Leuten in Selbstverwaltung dort, die auf einmal ganz schwer gestört davon wären, dass auf einmal eine Frau dort ist, das finde ich alles wirklich seltsam. Und auch visuell und von der Atmosphäre und vom Vibe her ist es wirklich, also drüber geht's gar nicht. Also das ist alles so trostlos und so uniform und das soll ja natürlich auch so sein, aber es ist natürlich auch für den Zuschauer echt ermüdend, die ganze Zeit diese gleichbraunen Gänge zu sehen.
Tja, und ja, ich muss leider nochmal sagen, es gibt hier einen halbstündigen längere Special Edition. Es ist kein Director's Cut, denn der Director hasst diesen Film und wollte alles brennen sehen an Filmmaterial, was jemals dazu gedreht wurde. Das ist nämlich ein gewisser David Fincher mit seinem Erstlingswerk. Der Kreis schließt sich. Ihm wurde der Final Cut entsagt. Alles ist schiefgegangen in der Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, wie man es am besten zusammenfasst. Also man hat angefangen zu drehen ohne Drehbuch. Es wurden schon Sets gebaut für ca. 7 Millionen Euro, die nichts mehr mit dem Drehbuch zu tun hatten. Es gab eigentlich mal einen Trailer. Also Cameron wurde nach dem zweiten Teil gefragt, ja, wie soll es denn weitergehen? Naja, also wenn wir jetzt noch einen dritten Teil machen, würde ich sagen, der muss dann auf der Erde spielen. Das Studio ballert nach Alien 2 2-3 Jahre einen Trailer hinterher, kein Drehbuch, nichts, kein Draft, nichts stand. On Earth, everyone can hear you scream. Und diesen Trailer gibt's auf YouTube, könnt ihr euch reinziehen. Und die teasern damit, dass der auf der Erde spielt und das ist nicht möglich gewesen. Dann hatten sie den Regisseur von Nightmare on Elm Street 4 irgendwie an Bord geholt. Der hat dann aber irgendwann, hat das lang gedauert, der hat dann irgendwann Stirb langsam 2 gemacht. Dann kam ein gewisser David Troye mit an Bord. Das ist ein Typ, der dann nämlich diese ganzen Sachen mit dem Gefängnisplaneten in das Skript reingebracht hat. Der ist dann aber auch wieder gegangen und hat dann seine Vision irgendwann später in dem Film Pitch Black, Planet der Finsternis, umgesetzt. Deswegen der Film eigentlich wie ein Rip-Off von Alien 3 und Alien 1 wirkt. Und irgendwann, keine Ahnung, haben die Produzenten das Ding dann selbst fertig geschrieben. Zwischendurch war ja noch ein Writers Strike. Da haben sozusagen, haben die dann einfach gesagt, wir sind einfach mal clever. Und wenn die Drehbuchautoren nicht schreiben wollen, dann holen wir uns jetzt den einfach einen Romanautor ran. Und dann haben sie diesen Typen rangeholt, der Neuromancer geschrieben hat, also dieses Cyberpunk-Uhrwerk. Das ist allerdings so eine opulente Version gewesen, die so weit vom Studio wegging, wo Ripley tot war und die Hauptcharaktere waren Michael Beans Charakter und Bishop. Das ist eine coole Geschichte gewesen. Das gibt's auch als Comic und als Hörbuch, was Alien 3 eigentlich hätte werden sollen, ist aber dann auch nichts geworden. Blablabla, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr merkt schon, ist viel passiert. Gibt's schöne Dokumentationen dazu, auch im Netz. Am Ende kam David Fincher an Bord. Der ist, wie gesagt, der war Werbefilmregisseur, der hat auch mit Michael Bay schon zusammengearbeitet und Musikvideos gemacht und sowas. Also einen ähnlichen Background eigentlich, wie Ridley Scott damals hatte. Aber der wurde laut eigener Aussage vom Studio rituell missbraucht in diesem Film. Also die haben den nichts machen lassen. Der hat einen Kameramann an Bord geholt, der wurde wieder gestrichen. Der hat also quasi, er wurde quasi, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr hin und her geschubst. Und und wenn man ihn in Interviews drauf anspricht, hasst er den Film bis heute. Deswegen gibt es, wie gesagt, keinen Director's Cut, aber es gibt einen dem Rough Cut von David Fincher orientierten Assembly Cut. Der geht eine halbe Stunde länger und Berg, den musst du sehen, weil du siehst am Anfang schon mal den Gefängnisplaneten, wie Charles Dance da das abgestürzte Raumschiff findet. Alan Ripley ist an Land gespült. Du siehst dann, irgendwann gehen die Rettungskapsel rein. Die ist aufgeplatzt mit Newt und Michael Biehn an Bord. Und das alles, du hast so viele mehr Informationen in diesem Film. Dieses Alien ist ja in der Kinoversion, kommt das ja aus einem Hund raus, was überhaupt keinen Sinn macht. Das ist, kommt eigentlich, die haben dort überall Ochsen, die ziehen mit mehreren Ochsen diese Rettungskapsel da raus und in einem dieser Ochsen ist eigentlich in dem richtigen Cut das Alien drin und kommt dann auch raus aus dem Ochsen, was ja auch Sinn macht, weil das Alien kann ja nicht so groß sein wie der Hund, der dann und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Abweichungen und hier muss ich tatsächlich sagen, Bei 1 und 2 ist beides, hat beides eine Daseinsberechtigung. Bei Alien 3, der Kino-Cut ist Schrott. Der Assembly-Cut macht den Film richtig, richtig gut. Also ich meine, die Atmosphäre und das Grundsetting, wenn du das nicht magst, ne, schwierig. Aber alles, was in dem Film an Plot holt, so existiert in der Kinofassung, ist tatsächlich, wird sehr viel ausgebessert. In Alien 3 macht den Film nicht perfekt, aber wesentlich runder.
Ja.
Sorry für den kurzen Exkurs.
Nee, das finde ich sehr, absolut interessant. Also das ist schon gut. Ein paar Sachen sind tatsächlich auch im Kinocut drin. Also wie die auch die Kapsel inspizieren und so. Das ist auch im Kinocut tatsächlich. Das habe ich gesehen.
Mhm.
Und ja, es ist schon vor allen Dingen auch das Setting und auch dieses Tröge und dieses sich Wiederholende. Und ich finde auch, dass die Gefängnisinsassen unter sich so eine Art Sekte sind. Die haben ja so einen komischen apokalyptisch-religiösen Kult, den die so gemeinsam verfolgen und so ein komisches Weltbild. Ich finde das alles viel zu viel und total unnötig. Und deswegen fühlt sich das alles für mich so sperrig an. Und ganz furchtbar ist auch in diesem Film der Showdown. Also gerade da, wo sie diesen Plan spinnen, das Alien dann zu fangen und in diesen Schmelztiegelraum da irgendwie einzusperren und so. Also wo du dann minutenlang siehst, wie nur irgendwelche Leute wegrennen durch irgendwelche Gänge, die alle gleich aussehen, wo du kompletten Überblick auch verlierst und wo die irgendwelche Tore dann zumachen und dann doch immer mal welche angegriffen werden und so. Das fand ich alles so ermüdend beim Gucken. Das ging mir voll auf den Keks. Und dann kommt's dazu. Na, es ist ein Film aus dem Jahr 1992. Der Computer hält Einzug so langsam in die ganze Filmwelt und wir könnten dieses Alien doch so ein bisschen Computer animieren. Das sieht so scheiße aus. Es sieht einfach sowas von grottenscheiße aus.
Soll ich dir mal was sagen? Das ist kein CGI. Ich habe das auch ewig gedacht. Das ist eine 92, kannst du vergessen, der Film ist quasi wurde quasi 91 gedreht oder so postproduced.
Aber er ist dann gegreenscreened und dann so reingesetzt.
Es ist eine gegreenscreente Puppe, weil damals war es tatsächlich noch nicht so weit. Und das zu keen damals, das war unmöglich. Und deswegen sieht das eigentlich für unser Empfinden aus wie schlechtes CGI, habe ich auch immer gedacht. Aber es ist tatsächlich, in dem Film gibt es keinen CGI-Shot. Es ist ganz schlechtes Compositing so, ne?
Genau, es ist wirklich fürchterlich und es sieht schrecklich aus und es haut mit dem Licht und mit den Größenverhältnissen und der Bewegungsschärfe und das ist alles ganz furchtbar. Also es sieht auf jeden Fall total unecht aus, fand ich furchtbar, macht's eben schlechter, vor allen Dingen, weil du ja auch einiges wie in den beiden Teilen davor ganz, ganz normal practical hast mit Animatronics oder mit eben Leuten in Anzügen und so. Das sieht halt alles viel geiler aus und hast du diese wirklich fürchterlich Panne-Szenen dazwischen. Das ist schon alles grausam. Aber um den Film jetzt nicht komplett niederzumachen, er ist super unterhaltsam, er ist trotzdem irgendwo spannend, er bewegt sich innerhalb dieses ganzen Alien-Dings halt trotzdem irgendwie sicher und führt das fort. Und das macht dann trotzdem Spaß zu gucken. Und Sigourney Weaver ist in dem Film auch wieder total großartig, finde ich. Und auch vor allen Dingen in der Kombination mit Charles Dance, der hier auch übel geil abliefert, ist es das, was den Film also insgesamt schon dann sehr guckbar macht.
Ja, also ich habe am Anfang, weiß ich noch, als ich den geschaut habe, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Gerade nach Teil 2 willst du ja eigentlich noch mehr Aliens und sowas. Mittlerweile mag ich den wirklich sehr, sehr gerne. Also es ist für mich ein Film, der wirklich gewachsen ist, weil eben, wie gesagt, erstmal durch die zusätzlichen Szenen viele Plotholes gefüllt werden. Ich mag diese, ne, wenn mir der erste Teil ein Horrorfilm ist, der zweite ein Actionfilm ist, ist das hier ein Psychothriller. Also allein dieser Money-Shot, ne? Wenn das Alien mit dem ausgeklappten Mund im Mund dann feststellt, dass Ripley ja eine Alien-Königin in sich trägt. Das muss man ja erstmal, das ist ja doppelt schlimm. Und übrigens auch dieser Money-Shot, den hat Fincher quasi in der Drehpause gedreht, weil er durfte diese Szene nicht drehen. Und am Ende haben sie die für die Trailer-Kampagne genutzt. Das ist auch so geil. Hat er Overshoulder selber, die waren einfach nur zu dritt, haben sie es schnell weggedreht. Ich mag den. Also ich mag den mittlerweile sehr, dadurch, dass er auch vor allem so brutal ist, also so eine gewisse Dreckigkeit hat, diese Thriller-Atmosphäre und dass halt diese Resozialisierung, die da mit drinsteckt und diese leichten religiösen Aspekte und wie du schon gesagt hast, dass dieses Psycho-Duell zwischen dem Alien und Ripley eigentlich, ich finde das irgendwie extrem gut und das ist, glaube ich, Also im Gegensatz zu Alien 2 würde ich dort in der Kolonie lieber Urlaub machen, als auf diesem Gefängnisplaneten zu sein. Also das ist ja wirklich das abstoßendste Filmset mit den abstoßendsten Typen aller Zeiten.
Ja, und wie du hast es gerade angedeutet, ne? Also dafür, dass der Film wirklich nicht so gut wegkommt, der ist auch der unbeliebteste und ich, kleiner Spoiler, ich finde ihn auch von allen am schlechtesten, hat uns aber das Bild geschenkt, eben was wir mit Alien verbinden. Genau das, wo Sigourney Weaver sich so wegdreht und dieses Alien mit dem Mund aus dem Mund dann sie so angiftet, das ist schon absolut legendär und Popkultur pur. Also wo das überall reingekommen ist, ist der absolute Wahnsinn. Also irgendwie passt das trotzdem rein und hat sein Stück Geschichte in der Alien-Reihe schon irgendwie trotzdem verdient. Wir kommen dann zum Teil 4. Der Typ, der die fabelhafte Welt der Amelie gemacht hat, hat den Teil 4 quasi Regie geführt. Das ist schon irgendwie ein bisschen bemerkenswert, wenn du das manchmal Leuten, die nicht so viel mit Filmen zu tun haben, sagst, hier übrigens, der es gemacht hat, der hat auch Alien 4 gemacht, die gucken dich erstmal verblüfft an. Aber es ist gar nicht so weit weg, weil Jean-Pierre Jeunet hat ja schon wirklich allerhand abgefahrenen Scheiß gemacht. Also der hat vor Alien, nämlich Delikatessen und die Stadt der verlorenen Kinder gemacht. Und Alter, ist die Stadt der verlorenen Kinder. Hast du den mal gesehen, was nee, das für ein kranker Film ist? Der ist wirklich super krank. Also den kann ich dir empfehlen, ich fand ihn echt gut. Ist so ein bisschen Terry Gilliam trifft, weiß ich nicht, irgendwas, so David Cronenberg. Also das ist wirklich super komisch, super seltsam, super Fantasy. Ganz, ganz komischer Kruder-Mix. Aber, also wenn du das kennst als seine zwei Filme davor, dann überrascht mich das gar nicht, dass der Alien 4 gemacht hat. Und das sieht man auch. Und das mag ich. Also das ist das, was mich den vierten Teil charmant finden lässt, weil ich diese Handschrift von ihm einfach in dem Film total sehe. Und das finde ich auch super gut passt, weil es eben auch zu der ganzen Art, wie die drei Teile davor gemacht sind, schon so ein bisschen Bruch ist, aber trotzdem sich eben total organisch einfügt.
Naja, und jetzt wird's schwer für mich, meine Euphorie aufrechtzuerhalten, denn ich mag den überhaupt nicht.
Ja, er ist eben spleenig. Das, ja. Ne, vorher war ja alles schon so ein bisschen düster und eben ernst, durch karge Settings, alles so ein bisschen, ja, ernster. Und hier fängt ja die Skurrilität an.
Na, wir können ja mal dabei bleiben, dass wir den Film, du hast ja recht. Auch da muss man ja sagen, ist ein eigener visueller Stil, ist ein eigenes Genre, wobei ich hier nicht mal nur Genet dafür verantwortlich machen würde, sondern eben vor allem den Drehbuchautor. Das war nämlich kein geringerer als Josh Whedon. Und den kennen wir ja durch Buffy, Angel, Firefly und irgendwann auch mal Avengers und so ein Krams. Teamdynamiken, Guys on a Mission Flick, One-Liner und Abenteuer. Yeah! Ab geht's. So, und dann kommt so ein französischer Arthouse-Dude um die Ecke. Und im besten Fall hätte das ja sowas wie das fünfte Element werden können. Ich finde auch, der, jetzt wo ich es gerade sage, ja, der wirkt auch so ein bisschen in seinem Humor und in seiner Inszenierung so relativ ähnlich, so, ne, könnte, ja, so in die Richtung.
So ein bisschen, ja.
Aber, ja, wie du gerade schon gesagt hast, also man muss das mögen. Für mich passt das einfach überhaupt nicht zu Alien. Ich finde es ganz, ganz schlimm, was mit Alan Ripley in dem Film gemacht wird. Und ich mag, also für mich würde das als losgelöster Sci-Fi-Film so in die, so à la Fifth Element würde das für mich auch funktionieren und so. Aber irgendwie, also das ganze Konzept des Films und das Klon-Thema und das Ende, Alter, ey, das ist schwer für mich einfach, also, nee, tut mir leid, übernimm du mal bitte, vielleicht kannst du es in einem besseren Licht darstellen.
Wir können ja mal versuchen, ein bisschen was Positives, auch dich kriege. Also, auf jeden Fall finde ich ganz großartig diese Szene, als es um diese Klon-Thematik geht, was ich eigentlich total interessant finde, dass die versucht haben, aus diesem Genmaterial und in Verbindung eben mit dieser Alien-Rasse da irgendwas zu erschaffen, was sie kontrollieren können. Da kommt wieder dieser kapitalistische Grundgedanke, der natürlich auch schon immer in den anderen Teilen mitgeschwungen hat, wo jeder sagt, Alter, lass die Finger davon, verbrennt dieses Viechzeug, dass das bloß sich nicht mehr verbreitet und dass es tot ist und dass es uns nicht mehr schnappen kann und dass dann immer noch Leute kommen und sagen, nee, wir wollen daraus Profit schlagen. Das ist hier natürlich total krass auf die Spitze getrieben und hat natürlich diesen Aspekt so ein bisschen im Vordergrund, ne, dass der Mensch denkt, er kann das kontrollieren und er kann Gott spielen und das geht sagenhaft schief. Also diesen Grundgedanken als Unterbau finde ich hier ziemlich gut. Wird auch in vielen Szenen einfach klar, dass es eine scheiß Idee ist. Und dann parallel dazu, dass die quasi dort wie so eine Zucht haben von Aliens, um sie dann eben in verschiedenster Art auszubeuten, haben wir ja noch dieses Thema mit den Klonen von Ripley. Und da sie ja Klon Nummer 8 ist, wissen wir, okay, es gibt 7 davor und wir sehen die. Und das finde ich auch ziemlich geil. Also wie ja, diese missglückten Genexperimente und so, also rein visuell schon, aber eben auch von der Bedeutung her und wie perfide das ist und wie viele Parallelen es hat eigentlich in die echte Welt der Menschen, wo auch ekelhafteste Genexperimente an Tieren zum Beispiel auch gemacht werden oder sowas. Das hat da alles, das ist da alles drin. Und das finde ich schon ziemlich cool.
Ja, also der Film, also interessante Themen kann man dem jetzt nicht absprechen. Ne? Auch die das Alien mal nicht als unkontrollierbares, überintelligentes, aggressives Wesen zu zeigen, sondern also als Versuchskaninchen fand ich auch schön, auch wie so ne, dieser Kommentar dann, die Natur lässt sich halt nicht beherrschen. Da muss ich natürlich auch sagen, ich meine, wir haben Brad Dourif in dem Film, der geht immer, also alleine, also der ist ja noch creepier als das Alien. Ne, wenn der Typ da durch die Fensterscheibe geschaut, also hier Chucky und Krima Schlangenzunge und einfach ein toller Charakterdarsteller, der ist so schön wahnsinnig in Halloween spielt damit und sowas. Und wenn der da reinschaut und wie die Aliens dann halt irgendwann auf die Idee kommen, also die Xenomorphs, sich gegenseitig zu killen, das ist halt auch etwas, was wir Menschen halt nicht verstehen können mit unserem Ego. Und die sind aber so intelligent und opfern sich halt. Und das ist natürlich schon eine schöne Komponente. Generell das Alien-Design in dem Film, das ist schon geil. Also das fand ich damals, das ist auch ein Film, den ich damals cool fand, als er rauskam, weil dann war das so, wow, Abenteuer, entertaining. Und irgendwie hat das aber dann später erst so nachgelassen, als ich gemerkt habe, boah, das ist also Ron Perlman in dem Film zum Beispiel und sowas, das sind alles so viele Versatzstücke, man merkt also unterschiedliche Visionen hier für mich und deswegen gebe ich dir recht, der Film hat viele funktionierende Teilaspekte, die für sich genommen an sich eigentlich wirklich unterhaltsam sind und auch interessant sind, auch Richtung Ende, ne, gibt es ja auch unterschiedliche alternative Enden und sowas. Aber das ist irgendwie für mich einfach kein rundes Filmerlebnis und passt nicht so richtig zum Alien-Thema. Deswegen stört mich das so. Aber ja, ich verstehe auch, dass man sich da auch gut drauf einlassen kann. Ne?
Ja, also der ist auch, ich sag mal, unwesentlich besser als der dritte. Ich will ihn jetzt nicht ganz so in den Himmel loben, aber ich sehe da schon einiges drin. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wir kriegen auch Raymond Cruz. Also gerade als der Vorspann anfing und Raymond Cruz auf der Leinwand stand, dachte ich mir, okay, der spielt da mit. Und den kennen wir ja als Tuco Salamanca.
Ja, ja.
Der ist einer der Wärter. Das fand ich ziemlich funny. Das hat mir gut gefallen. Und ja, also Winona Ryder war auch nie so richtig gut, muss man auch sagen. Also die ist auch schon ziemlich Panne in dieser Rolle. Das funktioniert nicht so ganz. Ich kann schon wirklich gut verstehen, was so deine Kritikpunkte sind und das in Kombination mit dem, was du an den anderen Teilen schätzt und dass du den Faible eben für Genet in dem Fall nicht so richtig hast. Das kann ich total alles verstehen, dass das dann in dem Gipfel, dass du hier sagst, mit dem kann ich nicht so viel anfangen mit dem Film.
Aber
trotzdem ist einiges drin und ich finde auch, dass wo diese Söldnertruppe zum ersten Mal dieses Schiff betritt, ist es halt total Guardians of the Galaxy. Diese unglaublich bunt zusammengewürfelte Truppe, die so nebeneinander steht, das ist 1:1 später bei Guardians of the Galaxy
kopiert worden. Naja, das ist halt Firefly, so, ne? Das ist, so hat er Josh Whedon halt damals, also du merkst halt seinen Einfluss mega. Und das meine ich ja, dass, ja, ich will es nicht nochmal aufrollen, man kann es unterhaltsam finden. Aber Fun Fact, auch wenn das super weird ist, dass man die Fähigkeiten, ne, also Alien ist ja quasi mit den Genen, mit der DNA von dem Alien Ist ja jetzt quasi so ein Superklon, hat ja auch Superkräfte. Das ist alles schon mega schräg eigentlich. Und wie zeigt man das? Natürlich, indem du rückwärts einen Basketball in den Korb wirfst. Aber sie hat es wirklich gemacht. Das ist kein Special Effekt. Von daher, Sigourney Weaver ist wirklich badass.
Ja, ist sie. Und wir kriegen ja auch noch dieses weiterentwickelte Alien-Design in diesem Film am Ende ja auch noch gezeigt.
Oh, jetzt hat das angesprochen.
Ich hab's, ja, es sieht schon so ein bisschen Panne aus, aber je länger ich es betrachtet habe, desto cooler fand ich's. Und ich finde, rein vom Design her, jetzt schlagen wir den Bogen, sieht die Spitze dieser Kuppel in Prometheus aus wie der Kopf von diesem Viech.
Ja, aber das hat nicht wesentlich was miteinander zu tun, wenn man weiß, wo das herkommt. Aber ja, ich meine, dass man das so darstellt, ich verstehe schon, was der Gedanke dahinter war. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so das Design, sondern eher wie das Vieh reagiert und auch sein Tod. Das ist dann alles ein bisschen, also bei mir löst das eher Schmunzeln als Schrecken aus. Und dass die Alien-Filme, die fand ich bis dahin alles in ihrer organischen Darstellung, fand ich das immer widerlich. Also es hat wirklich in mir auch so eine gewisse Ekel getriggert. Und hier war es aber eher so, nee, haben sie es ein bisschen übertrieben, dann weißt du? Da wollte sie, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Naja, schnell weg. Schnell rüber. Einige Jahre später, ich sage mal zwischen Alien, die Wiedergeburt von 97 und Prometheus im Jahre 2012, liegen also 15 Jahre, bis Ridley Scott endlich zu dem kam, was er eigentlich immer erzählen wollte. Er wollte eigentlich in die Ursprünge der Kreatur gehen und hat das Ganze mit unglaublich vielen Reminiszenzen versehen. Und wie gesagt, meine erste Berührung, Prometheus, dunkle Zeichen. Und zum ersten Mal hast du diesen leicht religiösen, aber vor allen Dingen philosophischen Unterbau auf einmal mit dabei. Und das war das, was mich an dem Film total fasziniert. Also die Idee davon, der spielt ja auch chronologisch am ehesten. Wir befinden uns hier also im Jahre 2093, also der früheste Beitrag im ganzen Alien-Universum, chronologisch von der Handlung her gesehen. Und der ganze Gedanke, dass die Menschheit natürlich erforscht, wo kommen wir her? Das ist ja so eine Frage, die die Menschheit sowieso bewegt. Und dann auf den Trichter kommt, okay, wir haben hier eine Sternkarte und das ist wie eine Einladung und wir machen eine Weltraummission dahin, um zu sehen, ob wir unserem Schöpfer gegenübertreten können. Also das Ganze von dieser göttlich, komischen, übergeordneten, symbolischen Ebene auf eine ganz physische, auf einen fremden Planeten zu reisen, um zu sehen, ob es da unsere Erschaffer gibt. Das fand ich einen mega geilen Gedanken. Und der Film nähert sich dieser ganzen Frage von so vielen Ebenen durch die unterschiedlichen Motivationen auch der Figuren. Und das macht es halt total spannend für mich.
Ja, also stimme ich schon mal vollkommen zu. Ridley Scott hat ja selbst auch den Film damals eher als blutsverwandt bezeichnet, also als Blood Relative zu Alien und nicht als Prequel. Deswegen war das ja auch so eine Mystery Box. Du bist in den Film reingegangen und ich weiß noch, am Anfang die Szenen, also du bist erstmal so hin und weg von diesen wundervollen Szenen in Island da und dann siehst du diesen Typen da stehen, diesen Engineer, diesen Schöpfer. Damals noch nicht in dem Wissen, dass der Schöpfer der Menschheit da gerade zu sehen war. Und du wusstest ja auch in dem Moment nicht, dass das hier ein Space Jockey ist. Das setzt sich ja alles erst später zusammen. Und das ist etwas, wir nehmen das hier in diesen Alien-Kosmos mit auf, gehört ja irgendwo auch mit dazu. Aber ich mag vor allem am Prometheus, dass er sich so gleichzeitig artverwandt wie losgelöst anfühlt. Er hat eine ganz eigene Mythologie. Und das wirkt eher so, als würde der ganz zufällig auch ein Alien-Spin-Off sein. Und weil er eben auch Gigas ursprüngliche Designs wieder verwendet und diese einige Designsachen oder auch ein paar unterschwellige, subtile Andeutungen zur Entstehung der Xenomorphs aufweist und so ein paar optische Trigger-Elemente, im Tempel, das hat schon irgendwie auch so, man verbindet das schon alles irgendwie, aber es ist auch anders genug, dass du sagen kannst, boah, das ist ja was ganz Eigenes. Und ich finde das Das habe ich am Anfang, war ich ein bisschen enttäuscht, aber mittlerweile weiß ich das total an Prometheus zu schätzen.
Ja, und weil es ja auch genau diesen Urgedanken aufgreift, der designtechnisch ja gar nicht so viel im ersten Teil zu suchen hatte, der aber immer da war, ne, wir haben vorhin davon geredet, diese Tempelanlagen und dass dieser nahezu ägyptische, mystische Aspekt, der von einer Zivilisation herrührt, die irgendwo dann aus der hinaus dann eben dieses Alienwesen dann irgendwo gekommen ist. Das hat ja hier absoluten Einfluss, weil wir kommen auf einen Planeten, wo Terraforming betrieben wurde von irgendeiner höher entwickelten Art, wo es sowas wie Tempelanlagen gibt, die so total ägyptisch und eng sind, so rüberkommen. Das ist schon cool und dass dieses Ganze, das macht das so groß und so episch irgendwie und das finde ich total geil, weil ja natürlich auch die Menschen, die da auf diesen Planeten kommen, die wir hier verfolgen, die sich auch total klein fühlen und wirklich das Gefühl haben, die sind jetzt hier in ihren eigenen Ursprüngen irgendwie auf dem Grund. Und das ist alles so viel größer als die. Und das mag ich total. Also gerade auch, weil ja die große Motivation am Ende von Prometheus ja ist, nee, wir fliegen nicht zurück zur Erde. Ich will wissen, wo die hergekommen sind. Die sind auch irgendwo hergekommen. So, und das finde ich total geil. Mhm. Und diese ganze Mythologie dahinter, hast du schon recht, ne? Es ist so ein bisschen losgelöst und das mag ich total gerne.
Es geht ja beim Titel los eigentlich, ne? Der Titel ist ja schon so ein konkreter Hinweis eigentlich, der aber, also du hast ja auch, ne, diesen ägyptischen Bezug, allein durch diese Verwebung von all unseren Kulturen und von all unseren Zivilisationen, von den hochentwickelten Zivilisationen unserer der Menschheitsgeschichte.
Vorgänger.
Ja. Vorgänger, ja, dass das alles hier in so eine Verbindung gebracht wird, so intelligent, das ist schon, also man hat bei Prometheus das Gefühl, hier sind jahrelang Ideen in Designkonzepte, in Mythologie und so reingeflossen, um ein so stimmiges Gesamtbild zu bauen, dass du dich daran satt denken und satt entdecken kannst. Und dann ist denen aufgefallen, warte mal, jetzt brauchen wir ja noch ein Drehbuch. Und das ist so ein bisschen der Haken an dem Film. Der ist sehr, sehr Eye-Candy und hat dann leider aber auch sehr plot-convenient. Du hast auch fragwürdige Wissenschaftler in diesem Film. Und das alles führt so ein bisschen dazu, dass der Film. Ich habe die ganze Zeit bei Prometheus so, also ich will, dass es ein Meisterwerk ist, wenn ich den gucke. Das ist immer so mein Bedürfnis. Ich habe irgendwann immer so das Bedürfnis, ich will jetzt einen richtig schönen Film gucken. Ich gucke mir jetzt Prometheus an. Und dann sage ich immer, dann weiß ich ja, was kommt. Und denke mir, das ist ein Meisterwerk, das ist ein Meisterwerk. Und dann kommen immer diese Szenen, die ich mir so, Mann, das ärgert mich ja. So. Also bei Prometheus ist ein Film, wo es mich richtig ärgert. Der hätte eine 10 genau. von 10 sein können.
Richtig, du bringst es total auf den Punkt. Das ist auch der Film, den ich am meisten gesehen habe. Ich glaube, jetzt habe ich den zum 6., 7. Mal gesehen, ungefähr. Und ich liebe den und jedes Mal fühle ich mich schlecht, dass ich den so liebe, weil der hat wirklich so offensichtliche Schwächen. Also, was ich immer wieder gerne zitiere, ne? Wir haben diesen Typ, gespielt vom großartigen Sean Harris. Geiler Typ, Fifield. Und der ist der für diese Mission, wo die Menschheit Experten auswählt, um auf einen fremden Planeten zu fliegen, ja. Und der hat eine Aufgabe. Der soll dieses ganze scheiß Gelände kartografieren und hat dazu noch die übelst krassen Sonden, die Live-3D-Bilder auf die Uhren, die am Mann haben, projizieren, wo jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, wo er ist. Und der Typ, der diese Aufgabe hat, der verirrt sich. Warum? Das ist so Panne.
Naja, damit er danach an die giftige, schleimige Riesenkobra reintatschen kann, weil er die ja so faszinierend findet.
Ja gut, das ist sein Kumpel, aber...
Das ist sein Kumpel, ja. Aber das ist wirklich ein Duo, Leute. Also was habt ihr denn... Also das hättet man ein bisschen intelligenter schreiben können. Das ist so, schon unfreiwillig komisch.
Oder? Ja, ja.
Weil ich meine, wir hatten so eine ich sag mal, so eine Figuren auch in den anderen Alien-Filmen. Aber in Alien 3 sind das... sehr dumme Gefangene und in Alien 2 sind es irgendwelche Kolonisten gewesen. Da gab es auch zum Beispiel eine Szene am Anfang in der Special Edition, wo man die Kolonisten gesehen hat, die sind ähnlich dumm, so, ne? Aber das sind halt normale Menschen. So. Und auch in der Crew bei Teil 1 sage ich, ja mein Gott, ne? Also das sind jetzt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, aber wie du schon gerade gesagt hast, hier hast du wirklich eine Gruppe Experten. Und das ist, da muss man schon mehrere Augen zudrücken.
Ja, man muss sich das dann so ein bisschen zurecht erklären, dass das ja natürlich auch eine private Mission ist von einem selbsternannten Philanthropen, der sehr Elon Musk-mäßig ist. Also das ist, wenn du das jetzt guckst, total faszinierend. Es gibt nämlich in der Promo-Phase vor Prometheus gab es ja verschiedene kleine Internetfilmchen und verschiedene Sachen, die man angucken konnte. Die habe ich hier alle auf der Blu-ray drauf. Die habe ich auch alle nochmal geschaut. Und da gibt es einen TED-Talk und der ist übelst Elon Musk. Also du hast ein riesen Stadion mit 10.000, 20.000 Leuten, die alle im Kreis angeordnet sind, um eine Bühne, und dann kommt Guy Pearce als junger Wayland da rein und hält eine Rede über sich, wie geil er ist und wie visionär und was er alles vorhat, und das ist so Elon Musk, das ist so gruselig, wenn du das jetzt anguckst, das ist so krass. Und er ist natürlich der diese Mission dann einfach finanziert hat und, denke ich mal, an der falschen Ecke gespart hat. Hat einfach die Wissenschaftler, die blöd genug sind, sich damit einzulassen, die hat er einfach für billig Geld eingekauft. Und so kann man sich das so ein bisschen zurecht erklären, glaube ich.
Ja. Ich fand das damals auch blöd, dass Guy Pearce unter diesem all das Make-up schon so ein bisschen merkwürdig aussah. Aber ich finde, durch Covenant, kommen wir ja gleich noch dazu, verzeih ich das Ridley Scotts Version auch, weil das muss dann doch der gleiche Schauspieler sein.
Das schon.
Und, ja, ansonsten.
Das schon. Ich sag mal, wäre Prometheus 5 Jahre später rausgekommen, dann hätte man die Entscheidung nicht mehr getroffen. Man hätte einen wirklich alten Schauspieler genommen und dann De-Aging angewandt. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Die Frage ist jetzt, was am Ende besser ist. Das ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. So, ich finde so, wenn man beide Filme im Kontext guckt, finde ich es schon schön, dass der gleiche Schauspieler ist. Aber wenn wir schon über den Cast reden, wir haben hier coole Leute dabei. Idris Elba halt rum, ne?
genau.
Wie es halt immer so macht. Opfert sich natürlich und legt natürlich Charlize Theron flach. Deswegen ist es ja auch auf meiner Liste der besten Weihnachtsfilme gelandet, weil der dekoriert ja einen Weihnachtsbaum, okay. Aber wir müssen über Michael Fassbender reden in diesem Film. Alleine David ist es wert, diesem Film nochmal eine Chance zu geben, weil diese ganze Schöpfungsgeschichte, da geht es ja nicht nur um uns, sondern auch wie in Alien 2 gibt es natürlich auch noch einen Subplot, denn David hat ja eine eigene Agenda und stellt diese Schöpfungsgeschichte ja dann auch später nochmal mit seinem Gegenüber in Frage. Und ich finde, das ist so eine brillante Darstellung auch. Also diese generell alle Androiden, alle Droiden sind quasi, mag ich alle, sind alle ikonisch, aber ich muss sagen, Michael Fassbender ist echt mein übelster Favorite. Also das ist Wahnsinn, wie der. Also David und Walter, beide sind eine grandiose Performance, trotz Flöte.
Unglaublich. Was heißt trotz Flöte? Gerade weil. Nee, wirklich, wirklich absolut großartig. Er macht das toll. Er hat sich ja wirklich auch so toll vorbereitet und inspirieren lassen von verschiedenen Darstellungen von künstlichen Wesen auch, um genau seinen Typ da reinzubringen und seine Version zu erschaffen von einem Androiden. Und mit diesem ganzen Replikantenthema, wann ist eigentlich so ein Android menschlicher als ein Mensch selbst und so, was natürlich auch in Blade Runner schon eine Riesenrolle gespielt hat und so weiter, kriegst du mich total, könnte ich stundenlang drüber reden. Habe ich auch schon mal gemacht. Es existiert ein Podcast, wo Steven und ich zu Gast sind und über Blade Runner 2049 reden, und der geht, glaube ich, 5 Stunden oder so. Das gibt's, könnt ihr mal im Internet suchen. Boah. Das ist krass, und ich möchte sagen, ich war nie brillanter als in diesem Podcast, ja, ohne mich selbst zu loben. Da geht's wirklich auf eine krasse Ebene mit diesen ganzen Replikanten und Menschsein und wann ist das eine gefühlt und wann ist das echt und so. Mega. Das soll es jetzt hier nicht sein. Es ist aber hier auf jeden Fall ein ganz großer Aspekt da drinne und findet natürlich in Covenant seinen Gipfel, aber auch schon in Verbindung mit den entfallenen Szenen von Prometheus ergibt das schon ein viel krasseres Bild, wie eben David dann seinen Schöpfer, nämlich Wayland, dann wirklich nur noch bemitleidet und ihn eben nicht mehr als seinen Erschaffer ansieht, weil er sagt, ich bin als Schöpfung viel besser als mein Schöpfer selbst und habe ihn schon überholt und bin eigentlich jetzt die neue Herrenrasse. Und das ist eigentlich ein übelst geiler Gedanke, der hier noch on top kommt zu dieser ganzen, wo kommen wir als Menschen her, was ist größer als wir, wer hat wen erschaffen, was, welche Schöpfung überholt irgendwann mal das, wo es hin sollte. Und das ist schon krass. Und das erleben wir ja jetzt aktuell in unserer Gesellschaft ja wieder mit KI. Wann ist der Punkt, wo KI eigentlich die höhere Schöpfung ist als der Mensch selbst, der es erschaffen hat und so. Also das, da kannst du ewig drüber reden. Und diesen philosophischen Aspekt gibt es erst so richtig seit Prometheus in dieser Alien-Reihe. Und das macht es für mich total besonders.
Ja, Ridley Scott ist davon schon wirklich auch besessen jetzt im höheren Alter geworden. Das, man merkt es, man kann das mögen oder nicht. Prometheus war es einigen Leuten ein bisschen zu viel, weswegen sich der Übergang von Prometheus zu Alien Covenant eigentlich ähnlich anfühlt, so ein bisschen geretconnt wie der von Alien 2 zu Alien 3. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Fun Fact droppen, weil das vielleicht viele nicht wissen. Als Alien 3 damals rauskam, waren ja viele, also vor allem deswegen verärgert, weil im Prinzip, ne, du hast diesen Ausgang aus Alien 2, die steigt dort mit Newt und Michael Biehns Charakter, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, in die Rettungskapsel und du denkst, okay, in einem zukünftigen Teil werden wir weiter Abenteuer mit denen erleben. Nope, alle tot. Und so ähnlich ist es ja hier auch. Es wird ja Alien 3 auch vorgeworfen, dass der Film das verbrochen hat, deswegen mögen den viele nicht. Und jetzt kommt mein eigentlicher Funfact. Wenn du Alien 2 zu Ende guckst, komm nach den Credits, hörst du den Facehugger. Das heißt, hier nicht Ridley Scott, sondern James Cameron hat das damals schon intendiert, dass Alien 3 so losgehen wird, dass die sterben. Das ist also keine Idee vom Studio von Fincher gewesen. Also es war damals schon klar. Und hier ist es ähnlich. Naomi Rapace, also Elizabeth Shaw, die eine coole Hauptfigur in Prometheus war und ja mit dem Kopf von David abhaut, mit dem Raumschiff der Engineers fliegt davon und wir fragen uns, wie geht das wohl in Alien Covenant weiter? Naja, wissen wir noch nicht so richtig. Also ich sag mal so, Elizabeth Shaw sehen wir nicht wieder.
Ja, und das macht aber, finde ich, gar nichts. Und jetzt kommt mal meine Geschichte noch zu Alien Covenant. Natürlich habe ich den schon mal gesehen. Nachdem ich Prometheus geschaut hatte, habe ich natürlich sofort, als irgendwie Alien Covenant kam, den geguckt. Nicht im Kino, sondern zu Hause mit meiner Frau. Und wir beide haben jetzt im Zuge dessen Alien Covenant geguckt und haben uns beide angeguckt. Mal, den haben wir doch noch nie gesehen. Den haben wir doch noch nie gesehen. Also, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Mir kamen so ein, zwei Sachen schon bekannt vor, aber das war wirklich gefühlt so, als hätte ich den gar nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob ich zwei Flaschen Wein drin hatte, als ich den geschaut habe. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe den 2017, ich habe dann nämlich nochmal nachgeguckt, ich habe den 2017 bewertet und demzufolge auch in dem Jahr gesehen, in dem er rauskam. Aber ich konnte mich echt nicht dran erinnern. Ganz komisch.
Aber die Szene zwischen Fassbender und Fassbender, nee, da haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen.
Nee, ich wusste das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und
ja, war es ja hatte, umso schöner jetzt für dich, den Film das erste Mal zu sehen.
Richtig, denn damals, ich wusste nur, ich habe den nicht so wahnsinnig prall gefunden. Ich hatte den damals nur eine 7 von 10 gegeben. Und das ist das Geile, mit der Reihe im Rücken ist der echt geil. Ich war beeindruckt, wie gut ich ihn fand. Also ich fand den wirklich richtig cool. Und ganz ehrlich, der Xenomorph hat nie so geil ausgesehen wie in Covenant. Das muss man einfach mal sagen. Also der sieht einfach schweinsgeil aus, finde ich. Bewegt sich geil, ist super bedrohlich. Also das mochte ich total gerne. Und da wird natürlich diese ganze Schöpfungsgeschichte um David und natürlich dann mit dem Androiden, der dann quasi so wieder aus seiner KI wieder was rausgenommen bekommen hat, damit er schon noch wie ein Roboter wirkt, im Gegensatz zu David, der ja ein perfektes Ebenbild, eben noch menschlicher als ein Mensch selbst ist. Das treibt diesen ganzen Konflikt super auf die Spitze und diese krasse Szene, wo eben David bei Ankunft diesen Genozid dort begeht und so in dieser Ur-Zivilisation auf diesem Planeten, das ist total krass. Also fand ich mega geil.
Ja, also das Erste, was ich dazu sagen möchte, der Xenomorph ist teilweise CGI, Da finde ich nicht so cool. Ich finde den zu, der ist zu agil. Weißt du, was ich meine? Der ist so ein bisschen zu schnell. Es ist auch noch nicht die entwickelte Form aus den späteren Alien-Teilen. So kann man das ein bisschen erklären. Aber der ist mir einfach zu schnell. Ich finde die immer noch in Alien 2 am gruseligsten. Aber manchmal ist das auch wieder ein Typ im Kostüm. Und dann finde ich es geil. Dann bewegt er sich genau richtig. Das ist nämlich der Typ aus Letzte Fahrt, der Demeter, der da auch den Dracula gespielt hat, Javert Botet, dieser lange Typ da.
Ja.
Ansonsten, ich hatte am Anfang ein bisschen meine Probleme mit Covenant, weil er vieles aus diesen Fragen, die Damon Lindelof, ja Mystery Box Experte in Prometheus aufbaut, na, wie immer nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Na, beziehungsweise ich mag diesen Rückblick auch, als die Zivilisation der Engineers da ausgelöscht wird. Aber es ist mir dafür, dass es so ein großer Aspekt ist und der Film sich ja eigentlich wieder auf eine Crew-Geschichte, die eine Zivilisation, also wieder eigentlich im Prinzip Alien 1 erzählt, dafür wird es mir zu schnell abgehandelt. Also das macht mir so ein bisschen Prometheus in der Retro-Perspektive kaputt, weil ich weiß, diese großen Fragezeichen, mit denen ich damals aus dem Kino gegangen bin und gesagt habe, boah, das wird bestimmt nochmal ultra krass, ist es leider nicht, fand ich. Der konzentriert sich ein bisschen auf was anderes. Man merkt auch, dass Ridley Scott ein bisschen Feuer bekommen hat von den Zuschauern, die halt ein bisschen mehr Alien sehen wollten. Am Anfang sollte der Film auch nicht Alien Covenant heißen, ne, sondern also sollte nicht Alien im Titel tragen, aber das war dann irgendwann auch eine Bedingung, um die Marke halt, um das halt auch einfach promoten zu können fürs Marketing. Darüber hinaus habe ich aber auch mittlerweile meinen Frieden mit dem Film gemacht, weil alleine die Eröffnungsszene mit Fassbender und Pierce ist für mich eigentlich die Schlüsselszene dieser beiden Filme, weil es ja auch ein Flashback ist. Also das finde ich großartig, nicht nur inszeniert, auch gespielt und einfach perfekt den ganzen Kern dieser Vision von Scott auf den Punkt gebracht, ne, über die Machtverhältnisse, und du siehst ja eigentlich schon genau, was David vorhat, und wie dieser Machtkampf zwischen Schöpfer und Schöpfung ausgetragen wird in diesem Dialog zwischen David und Walter. Das ist schon A, Schauspielkunst, und B, ist es halt auch dadurch, dass du den Spin erstmal, also es hat ja einen gewissen Twist, du weißt ja nicht so richtig, wer geht denn eigentlich aus diesem Duell hervor, hat das schon auch seinen Reiz. Ich weiß nicht so richtig, auch ich finde die erste Szene mit der Geburt des allerersten Aliens, das hat schon irgendwie was Befreiendes, weil man irgendwie weiß, jetzt wie sich der ganze Kreis schließt, aber irgendwie ist es auch ein bisschen entmystifizierend. Das ist nur mal tagesformabhängig bei mir, ob ich das mag oder nicht. Es ist aber auf jeden Fall befriedigend, weil ich, wie gesagt, dadurch, dass die Water dahinter steht, das irgendwie auch faszinierend finde, wie das Ganze eigentlich am Ende zustande kam. Und ich mag das Ende des Films. Jetzt ist die Frage, wo das halt noch weiter hingeht. Und was ich auch unglaublich gut finde an Covenant, ist der Look und die Brutalität. Denn was in Prometheus die Set-Designs und die Art Architektur und die Scale war, ist hier Body-Horror. Und zwar von der übelsten Sorte. Und ich bin ja ein Sucker für sowas. Also von daher, geiler Film.
Ja, das stimmt. Das gebe ich dir in allen Punkten auf jeden Fall recht. Gerade wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen, bei Prometheus hast du ja kurz erwähnt, Gigas Urentwürfe sind ja wieder eingeflossen. Wir haben also den menschengroßen Facehugger, der ultimative Horror, der hier auf jeden Fall zum Tragen kam. Das ist schon übel. Und der Deacon, der dann daraus krabbelt, quasi als erste Alien-Entwurf-Figur, das ist schon ziemlich geil. Was wir dann hier bekommen, ist natürlich auch echt cool. Und ich kann dir auf jeden Fall von mir aus sagen, ich liebe diese Szene, ist meine Lieblingsszene bei Covenant. Die Chestburster-Szene nochmal, das Alien krabbelt raus, richtet sich auf, und dann hast du diesen Shot von unten und du siehst oben David stehen, quasi als die Götterfigur, die er das erschaffen hat.
Ja,
das finde ich schon echt krass ikonisch und geil. Und ich mag total an Covenant, was du jetzt gerade eben so ein bisschen kritisiert hast, kann ich verstehen. Ich finde es aber super konsequent, weil die einzige Figur aus Prometheus, die ein Interesse hat, zu diesen Wurzeln der Engineers zu kommen, ist eben dann die von Noomi Rapace gespielte Elizabeth Shaw, und die ist dann hier tot. Das heißt, es gibt eigentlich gar niemanden mehr, der das Ziel aus Prometheus weiter verfolgen möchte. Und das finde ich irgendwie so geil, dass das dann damit endet, dass David kommt auf diesen Planeten, erkennt, dass selbst die, die angeblich die Menschen geschaffen haben, immer noch ihm eigentlich unterentwickelt sind aus seiner Sicht, und er die halt einfach mal komplett platt macht, als er dort ankommt. Das finde ich irgendwie total krassen God-Move und unterstreicht diesen Größenwahnsinn nochmal total krass. Und dann den Schritt zu gehen, zu sagen, pass auf, und jetzt mache ich meine eigene Schöpfung, und fängt ja an mit diesen Experimenten und mit diesen Zeichnungen. Und das kriegst du ja alles nur nebenbei erzählt. Du siehst immer mal so Zeichnungen und du siehst Experimente und du siehst präparierte Wesen und Stadien und verschiedene Schöpfungen, und dann, dass er dann vor seiner Schöpfung steht, die endlich aus dem Ei gekommen ist und den infiziert hat, und dann aus dem Brustkorb dieses Urviech rauskommt. Das finde ich einfach so als Storyline total geil und total konsequent.
Mhm. Wobei ich dieses weiße Xenomorph-Zwischenwesen fast noch gruseliger finde. Weil dieser Albino-Design finde ich fast in diesem Film fast noch gruseliger als der Xenomorph selber. Aber ja, es hat super viele Aspekte, das meinte ich halt auch damit. Der Film ist nicht wirklich eine gute Fortsetzung für Prometheus, finde ich. Aber immer dann, wenn er versucht, also nicht, weil es unlogisch ist, sondern weil er eigentlich die Mythologie aus Prometheus relativ schnell abhandelt und vielem off. Der konzentriert sich also auf was ganz anderes. Und wenn man Covenant so betrachtet, steht es eigentlich schon wieder ganz gut exemplarisch auch für die Alien-Reihe. Ich habe am Anfang nur Probleme gehabt, das zu verstehen, dass Covenant sich zu Prometheus ähnlich verhält wie meinetwegen Alien 2 zu Alien 1. Ne, es ist jetzt kein unbedingtes Retconning, aber das, was im Vorgänger das große Thema war, ist hier gar nicht mehr das große Thema. Dafür habe ich halt ein Vieh, was aus dem Rücken rausplatzt. Mein Gott, ich kann ja am Ende des Tages nicht alles haben.
Ja, und wie du schon sagst, das Ende ist richtig schön bitter. Und es war ja eigentlich geplant, dass Ridley Scott ja die Fortsetzung von diesem Film ja noch macht. Das heißt, das, was er am Ende da inszeniert, dass also die Leute auf dem Schiff zurück sind, fälschlicherweise einen falschen Androiden wieder mitgenommen haben und der die dann schlafen legt und im entscheidenden Moment, Timing ist einfach hier geil, wie sie dann von ihrer Hütte auch erzählt und er auf einmal nicht weiß, wovon sie spricht, und sie dann realisiert, scheiße, und ich schlafe jetzt ein, und er ist der Einzige, der auf diesem Schiff eben die Kontrolle hat, und dann Wagner kommt, die große Klammer zur geilen Anfangsszene mit Guy Pearce, und er dann diese zwei Alien-Embryonen dort reinpackt. Das ist schon ein geiles Ende, und ich hätte echt gern gesehen, was danach kommt. Ich glaube nicht, dass wir es noch sehen. Zumindest, also von Ridley Scott auf jeden Fall nicht. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal startet, denn leider hat natürlich der Wechsel der Rechte von Alien dann zu Disney und so weiter den Strich durch die Rechnung gemacht. Im Zuge dessen ist dieses Projekt irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen und durch neue Projekte ersetzt worden. Also die Geschichte der Entstehung und Studios und wer alles mitredet, hat also hier wieder seine Fortsetzung genommen und hat uns wahrscheinlich dann den dritten Teil dieser Ridley Scott Trilogie am Ende dann irgendwie, dieser neuen Trilogie irgendwie genommen.
Ich finde das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also je mehr Jahre jetzt vergehen, muss ich sagen, dass ich das Ende von Covenant so beklemmt finde und mir gerne auch im Kopf eine Verbindung spinne, weil im Prinzip weiß ich ja jetzt, wie die Xenomorphen entstanden sind. Ich habe die Connection mit den Engineers quasi im chronologisch darauf zeitfolgenden Film. Ich weiß ein bisschen, was mit Weyland Lutani im Hintergrund abging. Ne? Also ich kann mir das ganz gut zurechtbauen. Und ich finde es eigentlich erfrischend, dass wir noch eine Reihe haben, eine Filmreihe haben, wo nicht alles bis ins kleinste Detail auserzählt werden muss, wie das ja sonst eigentlich überall der Fall ist. Und vielleicht ist es auch so, dass das noch kommt. Wir haben ja trotzdem Alien-Projekte angekündigt und eigentlich auch gar nicht in so weiter Ferne, wenn man jetzt mal abgesehen von diesen Writers' Strikes, und weiß man jetzt nicht, wo sich das alles hinbewegt, aber es soll ja einen Film und eine Serie geben.
Genau. Alien Romulus ist abgedreht, wurde dieses Jahr im Sommer fertiggestellt und soll im August nächsten Jahres erscheinen. ist wieder also bloß eine lose Anschuhung, sage ich mal, an das ganze Konzept. Also es ist keine Fortsetzung zu irgendwas, sondern es ist so eine Art Soft-Reboot. Es geht also um irgendeine andere Gruppe von Menschen, die in irgendeiner Form mit den Alien in Verbindung kommt. Und das finde ich vollkommen okay. Also wenn das geil gemacht ist, kann das einfach ein geiler Film werden. Wir wissen es nicht. Es kann alles passieren. Kann ein geiler Film werden, kann ein Scheißfilm werden. Wir werden es am Ende sehen. Aber skeptisch kann man immer sein. Und die Serie, die angekündigt ist, wird ja geshowrunnt von Noah Hawley, den wir als großen Schreiber und Showrunner hinter Fargo kennen. Und ich denke, was der anfasst, wird Qualität haben. Und das ist der erste, sagen wir mal, Exkurs in Serienform, der dann im Alien-Franchise dann passiert in dem Moment, was von den Verfilmungen her passiert. Und da bin ich sehr gespannt. Und wie ich schon Anfang erwähnt habe, das ist eine Filmreihe, die mich super begeistert und wo ich echt Bock habe, mehr zu sehen und wo ich gerne auch mehr Beiträge davon bekomme. Und deswegen freue ich mich da schon drauf und bin gespannt, was da noch kommt.
Ja, kann ich dir beipflichten. Ich hoffe, die versteifen sich nicht zu sehr auf das Wesen, weil der Xenomorph an sich, der ist zu Genüge jetzt, also wirklich auserzählt. Also wir wissen quasi eigentlich schon zu viel für mein Empfinden. Und das muss man nicht noch weiter auswalzen. Man kann gerne noch andere Formen zeigen, man kann auch gerne noch mal andere Kulturen zeigen, wo dieser parasitäre Organismus stattgefunden hat. Ich hoffe, dass man sich da ein bisschen drauf konzentriert. Man könnte vielleicht ja auch mal dahin gehen, dass man die Erde zeigt. Also James Cameron wollte auf die Erde. Am Ende von Alien 4 sieht man auch die Erde. Also ich glaube, im Director's Cut sieht man sogar wirklich das zerstörte Paris und sowas. Das würde mich mal wirklich interessieren, weil da wollten die eigentlich schon, das wollten die schon immer mal machen. Ansonsten, ich bin jetzt bei dem Romulus ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, wir haben Fede Alvarez als Regisseur, der ist, also sein Evil Dead ist zwar ultra Knaller, wirklich Badass der Film, aber ich hätte gern einen Visionär bei so einer visionären Filmreihe dahinter und das ist er für mich jetzt noch nicht unbedingt, wenn es ein Typ, der Don't Breathe gemacht hat und danach irgendwann Alien gemacht hat. Das muss er mir erst noch zeigen. Ne? Also ich will den Tag nicht vor den Abend loben oder verdammen. Bei der Serie bin ich schon eher bei dir. Die soll ja 70 Jahre vor den Ereignissen von Alien spielen. Spielt damit meines Erachtens ja auch vor Prometheus, oder?
Nee, warte mal. 2122 ist Alien. 70 Jahre vorher wäre 2052.
Also
ja, ist dann der früheste Beitrag. Ja.
Würde vor Prometheus spielen. Das kann ja dann eigentlich nicht unsere, das können ja dann nicht unsere Homies von der Erde sein. Würde sich, also ich denke nicht, dass es Redcon. Dafür ist das noch zu jung. Bin ich gespannt, was das dann sein wird. Also vielleicht zahlt das ja wirklich auf diese Idee, eine andere Kultur zu zeigen. Aber lasst bitte die Predators raus. Das macht also. So, Berg, jetzt reden wir über die wirklichen Filme. Alien vs. Predator 1 und 2. Was sagst du denn?
Ja, die haben wir natürlich
heute. Hast du doch auch gerewatcht, oder?
Habe ich beide noch nie gesehen. Interessieren mich auch wirklich wenig und sind ja auch wirklich komplett ausgeklammert aus dem Alien-Franchise. Das sind angetackerte Sachen, die losgelöst davon fungieren. Man könnte jetzt einen großen Marathon machen, könnte all die Alien-Filme gucken, dann guckst du die beiden Alien vs. Predator-Teile und dann guckst du alles, was von Predator ist. Das könnte man machen. Also dafür funktioniert es, glaube ich, ganz gut.
Also jein, also die sind schon connected auch. Also tatsächlich sogar in der Ursprungsgeschichte hat John McTiernan damals auch schon mit James Cameron zusammengearbeitet auch. Also James Cameron hat auch den Predator sozusagen ein bisschen mitentwickelt. Und diese Universen, genauso wie das Alien- und Blade Runner-Universum, es gibt viele Connections. Also es spielt, soll eigentlich alles, ne, durch Filmrechte ging das nicht wirklich auszusprechen, aber das soll schon alles in einem Universum spielen. Ist aber vollkommen egal und würde hier auch den Rahmen sprengen. Worauf ich eigentlich hinaus will, guck bitte niemals Alien vs. Predator Teil 2. Das ist, also du würdest eh nichts erkennen, weil das ist der dunkelste Film aller Zeiten. Der ist so dunkel. Egal. Aber guck dir mal, wenn du richtig Bock auf einen Guilty Pleasure Film hast, guck dir Alien vs. Predator 1 an, weil der Film macht wirklich Spaß und hat meiner Meinung nach, tut mir leid, dass ich das so sage, aber hat die besten Alien-Xenomorph-Effekte. Ist echt so. Weil das Vieh halt einfach die ganze Zeit Menschen killt und gegen den Predator kämpft. Das sieht schweinegeil aus. Es ist halt nur ultra dumm.
Ja, aber
es macht Spaß.
Speaking of dumme Entscheidungen, also da ist kein Film vorgefeit. Wir haben so einige Beiträge auch jetzt hier schon mal rausgelöst. Aber was ich auch richtig bescheuert finde, also bei Alien Covenant, wie dieser Idiot auf die Idee kommt, einfach mal von dieser jahrzehntelang vorgefertigten Mission abzuweichen, um auf irgendeinem Planeten zu landen, wo sie nicht wissen, was sie dort erwartet, das ist schon richtig doof. Also das ist wirklich bescheuert. Aber gut, sonst landen sie dort nicht, sonst sehen wir Alien Covenant nicht. Ist ja okay. Alien-Reihe.
Alien Plot Covenant.
Ja, das gibt's. Und sei auch gegönnt, weil was man erzählen und zeigen will, das ist es allemal wert, dass man immer mal auch ein Auge zudrückt. Unterm Strich habe ich schon gesagt, viel, viel Spaß hier im Hause Rollberg gewesen, als wir das geschaut haben. Ist eine geile Filmreihe, macht Bock auf mehr. Sicherlich super geil, rewatchable. Einige davon habe ich ja jetzt schon auch mehrmals gesehen. Das ist schon cool. Ich mag das gerne. Und wenn du sagst, Alien vs. Predator kann man sich gönnen, der macht irgendwie Spaß, dann gucke ich den auch noch. Und die Zukunft haben wir auch behandelt und jetzt bleibt eigentlich nur zu sagen, ich denke mal so ein bisschen bei dem, was wir erzählt haben, kommt es auch raus. Unser Ranking, wie würde bei dir die Reihenfolge aussehen der Alien-Filme?
Also mein Lieblings-Alien-Film bleibt Alien 1. Es ist neben The Shining auch mein Lieblings-Horrorfilm, also da kommt auch nie wieder was ran. Alien 2 würde ich danach sagen, Alien 3. Dann käme bei mir Prometheus, Covenant und dann Alien 4.
Okay, das ist interessant. Ich guck gerade, du bist da gar nicht so, naja, das ist fast die IMDb-Ranking von Alien. Die kann ich mal kurz droppen. Also da ist es auch Alien 1 mit 8,5, Alien 2 mit 8,4. Dann kommt Prometheus mit 7. Und dann kommen Alien 3 und Covenant mit 6,4 auf den Platz und Alien die Wiedergeburt mit 6,2 auch am Schluss. Bei mir ist es so, also wenn es darum geht, was ich am liebsten schaue, dann ist bei mir Platz 1 Prometheus. Aber wenn ich mal so die ganze Reihe betrachte und ihre Bedeutung und was sie geschaffen haben, bin ich bei dir. Alien 1 ist das Ding, was unerreicht ist. Das ist Wahnsinn. Die Vision, wie weit die vorausgeht und wie viel Einfluss die gehabt hat, ist echt krass. Dann bin ich auf jeden Fall bei Alien 2 und bei Prometheus mehr oder weniger gleich auf. Prometheus gucke ich einfach super gerne. Ich mag den, auch wenn es ein bisschen mich manchmal eben peinlich berührt, dass das so ist. ansonsten Alien 2, mega geiler Actionfilm, kannst du auch eben so viele Jahre später noch gucken. Dann muss ich sagen, Covenant hat mich jetzt beim zweiten Mal wirklich echt abgeholt. Ich mag da einiges drin, auch einiges von dem, wo du gesagt hast, das ist nicht so ganz, das sind für mich Abzüge, sehe ich halt eben bei dem nicht. Das ist gerade das, was mir gefällt bei vielen Sachen. Dann kommt bei mir die Wiedergeburt und mit der 3 konnte ich bisher nichts anfangen. Bin mal gespannt über den Schnitt, den du mir ans Herz gelegt hast, ob der da groß nochmal was dran ändert.
Ich borg dir den mal aus, ich bring dir den das nächste Mal mit. Also das ist wirklich bei dem Film, bei dem sollte man schon die halbe Stunde längere Version gucken. Also finde ich, ist schon wirklich ein ganz anderer Film am Ende. Aber schön, kann ich alles gut nachvollziehen. Und ich muss auch nochmal sagen, auch wenn ich Alien 4 nicht so mag, auch den gucke ich in diesem, wenn ich die rewatche, gucke ich den auch. Den klammere ich nicht aus, weil unterhalten tut er mich auch. Und auch wenn ich bei Covenant gerne eine andere Art von Film gesehen hätte, also mehr in Artverwandten zu Prometheus, freue ich mich auch jedes Mal auf den gerade durch die Alien-Action einfach in dem Film. Also ich muss sagen, es ist eine durchgängig geile Reihe und es gibt für mich wenig Filmreihen, die einfach so viel Abwechslung auch und so viel, also du hast Abwechslung drin, du hast Filmhistorie drin und dieses Genrewechsel und du hast, also das ist alles, also du bist halt als Filmfan, kommst du an der Reihe eigentlich nicht vorbei, weil du neben dem Spektakel einfach ist es wie eine Filmbibel durchlesen und deswegen hat das ikonischste Filmmonster aller Zeiten obendrauf, deswegen für alle Leute, die noch nie Alien geschaut haben oder so wie Berg auch Berührungspunkte hier und da mal hatten, aber sich noch nicht ganz getraut haben, zieht das mal durch, die sind auf Disney Plus, wie gesagt, alle und ihr macht damit nichts falsch, dann lasst diese ganzen Netflix-Horror-Gurken weg und schaut die an.
Ja, Dem schließe ich mich komplett an. Ich bin ja jetzt sozusagen das Ergebnis deines Experiments. Ich habe das jetzt auch durchgezogen. Das ist wirklich echt cool gewesen. Und
hat das Flöteblasen was gebracht?
Unbedingt. Und ich muss auch sagen, ich bin überrascht gewesen, aber genauso begeistert war meine reizende Sofa-Begleitung davon. Also das hat mich überrascht, aber freut mich auch total, dass sie diese Euphorie genauso geteilt hat mit mir. Das ist cool. Und zu allem, was du gerade gesagt hast, ne, Vielseitigkeit und so weiter, etc., finde ich halt auch einfach geil. Du kannst dir halt hier jeden Film einfach rausgreifen, ohne und alleine gucken. Also du musst davor nicht was unbedingt gucken, du musst danach nicht unbedingt was gucken, du kannst es auch einfach mal bei einem belassen. Deswegen funktioniert das auch, wenn du sagst, ich gebe dir jetzt mal den dritten in der anderen Fassung und dann gucke ich den und dann so wird er gut, dann muss ich nicht die ganze Reihe dazu gucken. Das ist bei anderen Filmreihen schon mal ein deutlich größeres Problem. Da hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf diesen Zwang, da muss ich erstmal die anderen davor gucken und ja, hier ist das nicht so und das ist schön.
Also, liebe Leute, also wenn wir jetzt nicht ein umwerfendes Plädoyer für diese Filmreihe hier in den Äther des Internets geblasen haben, dann weiß ich auch nicht. Mir hat es großen Spaß gemacht, Berg, und ich freue mich sehr, dass du da ein paar Bildungslücken nachgeholt hast. Und um die Klammer zum Intro zu schließen, natürlich kommt das Fincher-Special dann später auch noch. Wir haben das jetzt bloß nochmal organisatorisch kurz dazwischen schieben müssen.
Ja, ne? Also ganz schön Aufwand betreiben wir ja, um ein David Fincher Special machen zu können, ne?
Um David Fincher Special zu machen, haben wir ein Alien Special gemacht. Das ist doch cool.
Genau so. Und das ist absolut logisch in unserer Welt. Ihr habt es gerade gehört. Und wir bedanken uns dafür. Wie gesagt, ich danke auch dir, dass du mir diesen letzten Stein des Anstoßes gegeben hast. War eine wirklich tolle Zeit damit und ich habe Bock auf alles, was noch kommt. Ihr da draußen, lasst uns auch gerne mal wissen, was so eure Verbindung zum Alien-Franchise ist. Gerne auf den Discord draufklicken, mit uns mal quatschen drüber. Da können wir mal gucken, ob wir hier die 50 bis 70 Nachrichten innerhalb von einer Stunde da irgendwo mal knacken. Würde mir Spaß machen. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Tschüssing!